2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nikos Mega hat vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, Dienstag, 4. Februar 2020. Wir sitzen hier für die Aufnahme der 71. Folge des Millanton und wir haben eine totale Premiere. Ich habe vorhin überlegt und ich bin mir relativ sicher, wir haben alle 70 plus die 0. Folgen im Millantor aufgenommen. Wahlweise im Konferenzraum, ab und zu im Fanräume-Saal, ab und an in der Geschäftsstelle. Wir waren auch schon mal im Separé. Wir waren mal im Fanladen und wir waren auch schon mal im AFM-Büro. Aber es war dann doch immer irgendwie das Stadion. Heute nicht. Ich glaube, mit einem geübten Speerwerfer oder einer Speerwerferin ist das Millanton einigermaßen schnell mit ein, zwei Würfen erreichbar. Aber wir sitzen tatsächlich in einer Küche. Wir haben also mal wieder, wir sitzen irgendwo privat. Und haben Kuchen und Bier. Das ist quasi das, wie das Textilvergehen auch immer aufnimmt. So ungefähr. Und zwar sitzen wir bei Debbie.
Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, nämlich einen Tisch hervorgeholt. Wir hatten nämlich ewig keinen Tisch und jetzt haben wir endlich einen Tisch. Und ich bin ganz froh, dass wir hier sitzen können. Deswegen wirkt es wahrscheinlich schon fast wie eine Küche. Ich wusste nicht, dass es so schnell geht. ich freue mich, dass ihr da seid und ich freue mich auf die Folge. Und ja.
Genau, wir machen jetzt kein Wohnungshopping, sondern es ist der Not geschuldet, dass im Stadion tatsächlich alles ausgebucht ist. Aber da haben wir das hier natürlich sehr gerne angenommen. Dementsprechend spiele ich den Ball zu Debbies Rechten zu Sven. Guten Abend.
Guten Abend. Ja, Debbie, vielen Dank für die Einladung. Sehr schön. Ja, wohnen kannst du ja schon mal. Vielleicht dachte Mike, dass es sich um eine Küche handelt, aber das sind zwei Plattenspieler da und keine Herdplatten, auf die ich direkt gucke. Genau, dann haben wir hier gerade festgestellt, dass es so ein bisschen hallt und Sebastian hat gesagt, dass wir sehr viel Tiefe in unseren Stimmen hätten. Vielleicht gelingt uns das ja auch, die ins Gespräch mit reinzubringen, rüber zu retten, die Tiefe. Und dann wird es doch ein richtig bunter Abend, in wirklich deutlich gemütlicher Atmosphäre als gewohnt.
Das stimmt.
Und du sitzt auf diesem Stuhl.
Der ist tatsächlich nicht so gemütlich. Ich schon zu den Kissen rüber gelinst.
Über den Sessel da hinten.
Ja, das wird keine lange Folge heute. Tim, guten Abend.
Ja, tiefe Stimme. Ich mach mal anders, dann ist der Hall vielleicht ein bisschen raus. Wenn du sagst, 71. Folge, habe ich das richtig mitverfolgt, dass wir Grüße an das Textilvergehen raushauen müssen, weil die ihre 400. Folge...
Ich glaube...
rausgehauen haben. Respekt an dieser Stelle auf jeden Fall. Für 400 Mal, aber auch nicht nur in der Küche, sitzen die aber ja größtenteils in der Küche, aber jetzt, die haben ja noch ein Studio Lausitz oder so, haben die ja auch noch inzwischen und so. Respekt. Wenn wir die 400 voll gemacht haben, dann...
Das ist ja unfair, die nehmen ja jede Woche auf, das können wir ja gar nicht schaffen. Ja, schönen Gruß. Und Sebastian?
Moin. Ich habe gerade überlegt, ob ich das überhaupt erstrebenswert finde, jede Woche eine Sendung mit euch aufzunehmen. Ich habe noch keine finale Meinung dazu.
Jede Woche Kuchen, Bier und Kuchen.
Ja, genau, der Kuchen ist ein super Argument, das Bier auch.
Wir suchen eine Neubesetzung für die Technik.
Mann.
So wird man hier rausgemobbt.
Ja, apropos rausgemobbt, wir grüßen Johnny und Justus, beide verhindert, arbeitstechnisch oder... Ach nee, was ist? Johnny ist krank, hat er gesagt, ne?
Jo.
Trotz Bommelmütze. Erkältet. Wie kann sowas passieren? Nun gut, nächstes Mal wieder. Wir grüßen außerdem die Kehrwieder Kreativbrauerei, die uns beliefert hat mit Bier. Und ich erzähle euch kurz, wie lecker das Roadrunner schmeckt. Das ist ein Coffee Stout alkoholfrei mit 0,4 Umdrehungen. Und ich zitiere, weil Johnny ja schon wieder nicht da ist. Unser Roadrunner Coffee Stout alkoholfrei ist die perfekte Fusion aus alkoholfreiem Bier und Kaffee. Mit Bohnen direkt von den Kaffeebauern und geröstet in Hamburg. Du hast eine lange Nacht vor dir und willst einen klaren Kopf behalten. Das Roadrunner geizt mit Alkohol, aber nicht mit Koffein und wird hergestellt in Zusammenarbeit mit Quirot Kaffee. Ja, ihr findet sowohl dieses als auch die anderen Biere bei Edeka, aber natürlich auch auf kehrwieder.bier. Wenn ihr nebenbei Schmatzen hört, dann sind wir das, die außerdem den Kuchen von Emmas Konditorei verzehren. Super leckerer Apfelkuchen. Auch an dieser Stelle vielen, vielen Dank dafür und schönen Gruß an Wolfgang und vor allem seine Gattin, die das ganz kurzfristig, ich glaube Steffi, ich habe den Namen vergessen, wie unangenehm, die das ganz kurzfristig noch hingekriegt hat, weil wir sehr spät erst Bescheid gesagt haben, dass wir uns heute hier treffen. Auch da vielen Dank, geht da gerne mal vorbei, beide entsprechend werden wir verlinken. Und dann müssen wir jetzt noch etwas Eigenwerbung machen, weil seit ein paar Tagen, ich glaube inzwischen 2 Wochen ungefähr, begeben Tim und ich uns jeden Tag in die Situation, sowas ähnliches wie einen News-Überblick über den FC St. Pauli zu machen. Wir haben frecherweise Tims Lager am Millerntor dafür gekapert, namentlich. Wie schwer ist es dir gefallen, das aufzugeben?
Ach, ja, schon. Jetzt, wo du da mit drin rumwurstelst, das tut schon ganz schön weh manchmal.
Ja, was haben wir uns denn dabei gedacht?
Ja, wir haben uns dabei gedacht, dass es, also einmal die Woche die Lage am Millerntor zu schreiben, dass es erstens ein bisschen dünn ist. Zweitens haben wir uns irgendwie dabei gedacht, dass es ja eigentlich auch noch ein bisschen mehr geben müsste als die üblichen Newsportale für St. Pauli-Anhänger. Und dann haben wir uns, Mike und ich, uns dabei auch gedacht, dass wir ja auch sonst nichts zu tun haben in unserem Leben und das mal eben so stemmen können. So nach jetzt, glaube ich, die 3. Woche, die wir das machen, kann man schon sagen, ja, ist ganz schön viel Arbeit. Aber es ruckelt sich so ein bisschen zurecht, glaube ich. Und bisher haben wir auch noch keine redaktionellen Meinungsverschiedenheiten gehabt.
Sebastian meldet sich.
Ihr lest ja meine Nachrichten immer nicht. Nee, wie viel Zeit steckt ihr da denn im Moment rein? Ich habe irgendwie anfangs, als ihr die Idee geschildert habt, gedacht, okay, viel Spaß. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, hallo, die Waldfee, was macht ihr da so an Stunden?
Ich möchte da nicht drüber reden. Nee, ja. Aber doch, also man kann schon irgendwie 2 Stunden am Tag stecke ich da schon rein, glaube ich.
Ja, also ich glaube, das, was am meisten davon profitiert, dass wir das jetzt machen, ist der Anbieter WhatsApp. Weil Tim und ich uns jetzt täglich gefühlte 100 Nachrichten hin und her schicken. Hast du das schon? Hast du die schon? Ich mache nachher das und das noch. Und baust du das für morgen? Und so weiter und so fort. Also wir kommunizieren seitdem sehr ausführlich. Wahrscheinlich mehr als mit unseren Familien momentan. Mhm. Macht super Spaß. Ist halt doch auch echt viel Aufwand. Und ja, ich glaube, momentan kriegen wir das beide irgendwie hin und jetzt muss man mal sehen, wie lange wir das so schaffen oder ob wir demnächst mal sagen, so jetzt machen wir mal eine Woche Pause oder so.
Es können natürlich alle Leute einfach ganz viel Geld spenden und dann müssen wir nebenbei nicht mehr arbeiten, sondern können uns hauptamtlich oder hauptberuflich darum kümmern. Also, ja. Wenn ihr mal einen Tausender übrig habt.
Wenn ich ihn überhätte, würde ich ihn sofort raushauen. Ich muss wirklich sagen, das Ergebnis ist phänomenal. Also ich meine, was ihr euch da aufgebürdet habt, das hört ihr wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Ist wirklich, da habe ich auch erstmal dicke Backen gemacht. Und jetzt das Ergebnis ist noch deutlich krasser, besser, als ich es erwartet habe. Und wenn ihr das wirklich durchhaltet, dann ja.
Also ich habe ja die Idee, dass wir das jetzt noch ein paar Wochen durchziehen, bis nach dem Derby-Sieg. Und dann am Montag nach dem Derby-Sieg, wenn alle Leute richtig heiß drauf sind, dann hauen wir da so eine dermaßen eine Paywall von 19,10 Euro pro Lage hauen wir da vor und dann klingelt die Kasse im Millerntor.
So machen wir das. Geld ist vielleicht ein ganz gutes Thema. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei den inzwischen schon fast mittleren zweistelligen Anzahl an Leuten, die monatlich einen kleinen Betrag uns zukommen lassen. Wir haben irgendwann mal gesponnen, wenn das tatsächlich irgendwann mal so in den dreistelligen, vielleicht sogar noch höheren Bereich geht, dann ist es vielleicht wirklich mal möglich, davon einen Tag die Woche irgendwie sich den Job freizuhalten. Ihr könnt euch aber auch ausrechnen, hier sitzen jetzt schon 5 Leute am Tisch, 2 fehlen. Wir haben noch das vor dem Spiel, nach dem Spielteam. Also es wird nie dazu kommen, dass der Millerntor irgendwie Geld abwirft für uns. Aber wenn es vielleicht so ein bisschen Kosten ausgleichen könnte, wäre das ganz super. Wir haben auch immer gesagt, wir wollen gar keine großen Beträge. Einige tun es trotzdem, namentlich dieses Mal Max und Mario. Dafür bedanken wir uns ganz, ganz herzlich. Trotzdem, die tollste Idee wäre immer noch, wenn ganz, ganz viele Leute einfach sagen, 1 Euro im Monat haben wir über und den schicken wir euch. Das würde uns am allermeisten freuen. Gut, was haben wir heute vor? Wir sprechen jetzt kurz darüber, was in der Winterpause passiert ist und nach der Winterpause passiert ist. Und dann, ihr werdet festgestellt haben, wir haben keinen Gast, haben wir heute sowas wie eine Mailbag-Folge. Das machen andere Podcasts in schöner Regelmäßigkeit auch. Wir probieren das mal. Wir haben Fragen eingeschickt bekommen und werden die dann nachher entsprechend abarbeiten und beginnen mit dem, was vielen wahrscheinlich das Herz in zwei gerissen hat. Mats Mölle-Daly hat den FC St. Pauli trotz Wappenküssen nach dem Derby-Sieg verlassen. Tja. Debbie, hast du geweint?
Ja, hat ja meine Rückennummer getragen, ne? Also das war schon ziemlich traurig.
Meine übrigens auch.
Echt?
Ist auch meine Rückennummer gewesen früher als Jugendspieler.
Das ist krass. Ich habe ja bei St. Pauli gespielt und da gab es zu der Zeit noch keine, nur von 1 bis 11 die Nummern und ich wollte halt die 14. Und warum auch immer, sage ich jetzt nicht. Genau, und dann haben wir halt vor die 4 noch eine 1 gemacht. Und das wusste Mats Mölle-Daly natürlich und dann sei er hergekommen und
hat gefragt, welche Nummer Debbie
die genau, und so war das Ganze. Und deswegen ist es halt umso trauriger, dass er jetzt einfach gegangen ist, ohne vorher auch nur annähernd mit mir zu reden. Nee, aber Spaß beiseite. Ich finde es schon traurig. Irgendwie, ja, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich fand auch, dass es ein Spieler war, wo man irgendwie so das Gefühl hatte, dass der auch, ja, so ein bisschen weiß, wo er spielt, sich mit dem Verein irgendwie identifizieren kann, das Wappen geküsst hat und nicht einfach nur so aus Spaß, sondern ich glaube auch, dass er bei der Fanszene da echt überall in allen möglichen Lagern ganz viel Punkte gemacht hat und dass man da auch auf lange Hinsicht oder auf lange Sicht da eine größere Freundschaft oder eine größere Connection zwischen Fanszene und einem Spieler mal wieder schön hätte aufbauen können. Ist aber jetzt nicht so, leider.
Würdest du ihm das denn absprechen? Also, weil das kam ja auch dann, ich habe von HSV angelesen, das ist doch der, der in einem Derby das abgeküsst hat. Ich würde ihm das immer noch abnehmen.
Ja, doch, das schon. Aber ja, was soll er denn auch machen, ne? Also, aber gut.
Das Wappen würdest du ihm abnehmen. So.
Ja, ich glaube ihm das. Das hat er ja auch gesagt, dass es eine wunderbare Zeit und alles war. Das, ne, ist halt immer auch noch ein Fußballspieler. Muss ja auch, ist jetzt ja auch ein ganz netter Verein, wo man dann auch höher spielen kann. Wo er jetzt hingegangen ist, aber
ja, wenn er sich nicht schon wieder am Oberschenkel verletzt hätte.
Genau, es ist einer der, ja, ich habe das jetzt natürlich alles eher so drumherum gesehen. Ihr könnt natürlich nochmal sagen, was da sportlich auch noch für ein totaler Verlust ist. Nein, aber schade, aber gut, ist jetzt halt so. Was soll man machen, ne?
Hat er sich im Fanladen verabschiedet, Sven?
Nee, das hatte er nicht. Nee, er hatte sich allerdings auch nicht vorgestellt.
Ach so.
Ja, also, ihr noch wisst immer noch nicht, wer das ist.
Wir haben das gar nicht mitbekommen. Zum Glück gibt es jetzt ja immer die Lage am Millerntor jeden Tag. Deswegen werden solche Nachrichten in Zukunft nicht mehr an uns vorbeilaufen. Aber soll wohl ganz gut gewesen sein. Und ja, keine Ahnung. Aus der Entfernung würde ich schon sagen, das ist... natürlich war es in dem Moment überraschend, jetzt der spontane Wechsel in der Winterpause. Aber für einen Spieler seines Kalibers, wie wir früher gesagt haben, ist es dann vielleicht auch ein bisschen zu viel Stagnation im sportlichen Bereich gewesen in den letzten Jahren. Und dann auch tatsächlich nachvollziehbar, dass er sich da tatsächlich sportlich verbessern möchte. Und das nehme ich ihm in dem Fall auch durchaus ab.
Ja, KLC Genk. Also ich habe das belgische Ligasystem ist ja, glaube ich, durchaus besonders. Und man kann sich ja auch als Sieger der hübscheste Auswärtstrikot-Werbung noch irgendwie für den Europapokal qualifizieren. Das ist ja da sehr, sehr obskur. Also von daher ist da noch alles drin. Aber schauen wir mal. Tim, wie entscheidend ist, dass er sich damit auch noch für die EM qualifizieren will durch den Wechsel?
Ja, jetzt wo er verletzt ist, ist das ja erstmal hinüber. Die haben ja noch die Playoff-Spiele. Müssen sie ja erstmal überhaupt noch gewinnen. Ich glaube schon, dass er damit auf jeden Fall ein bisschen mehr in Fokus gerückt ist, weil die belgische Liga ja nun inzwischen auch nicht mehr irgendwie eine Liga ist, die mit der zweiten Liga gleichzusetzen ist, sondern da ist schon deutlich mehr Zug drin. Dementsprechend, ich kann das auch nachvollziehen, dass er gegangen ist. Und gerade diese Stagnation, die sportliche, da spielt natürlich, da gebe ich ihm auch recht, dass das irgendwie ausschlaggebend sein könnte. Ich sehe da noch viele andere Faktoren, die da ausschlaggebend sein könnten. Bin aber auch der Meinung, dass er tatsächlich erst im letzten halben Jahr richtig wertvoll geworden ist als Fußballer. Und davor war er ein sehr guter Fußballer, der häufig nicht sein Potenzial abrufen konnte, weil falsche Position, falsche Entscheidung. Also ich glaube, ich muss meine Einschätzung ist, dass er erst unter Luukay, als er zentral angefangen hat zu spielen, richtig gut geworden ist. Und ja, dann gibt es ja noch so ein bisschen eine andere Diskussion. Der Berater von Mats Mölledali ist ja tatsächlich, der wurde ja am gleichen Tag oder einen Tag vor, wurde ein anderer Spieler aus seiner Agentur, wurde ja auch nach Genk. Oh. Das ist ja auch egal, dieser Verein in Belgien halt.
KRC, wie wir Fans sagen.
Warst du da schon mal?
Ja, tatsächlich. Letzten Sommer mit meinem Sohn oder vorletzten, ich weiß nicht mehr.
Und?
Boah, haben halt ein Stadion. Und spielen in Blau, mehr weiß ich nicht mehr.
In Blau auch noch?
Ja. Mats, ey. Als wir die ersten Fotos kamen, das tat auch echt weh, muss ich sagen. Naja.
Genau, aber der Berater von Mats Mölledali ist übrigens auch Berater von Leo Östiger. Und ich bin, da ich ja ein hoffnungsloser Optimist bin, was sowas angeht, bin ich mir ganz sicher, dass hinter dem Deal von Mats auch gleichzeitig noch mit abgefrühstückt wurde, dass Leo Östiger bleibt beim FC St. Pauli über den Sommer hinaus. Und dann ist der Deal schon okay.
Gut.
Da habe ich jetzt noch 3 Monate, kann ich mich an diesem Notnagel festhalten, und dann kommt die Enttäuschung, kommt dann aber voll und ganz. Und klar, sportlich ist das nicht aufzufangen. Auch die Rufe in der Winterpause nach, wir müssen da Ersatz für finden. Wo willst du denn Ersatz finden für Mats Mölledali? Also, wo willst du denn als Zweitligist, der Moment, der dann Platz 11 war, der eben sportlich ein bisschen stagniert, da wo nicht wirklich was vorangeht, wo willst du so einen Spieler finden? Weil der wurde ja auch bei St. Pauli sozusagen auf dieses Level, was er dann gespielt hat, gehoben. Das heißt, man kann dafür keinen Ersatz finden, der bezahlbar ist oder der überhaupt bereit ist, in die zweite Liga zu gehen und nicht irgendwie zu einem Verein, der definitiv nächste Saison aufsteigen wird. Das heißt, die Rufe nach, hier, wir brauchen da Ersatz, und zwar schnell, die sind nicht haltbar. Und natürlich brauchen wir Ersatz, sehe ich ganz genauso. Und natürlich muss man den Weg gehen, dass man nochmal solche Spieler so entwickelt. Aber das macht man nicht in der Wintertransferphase, sondern das macht man auf längere Sicht im Sommer oder so. Und nicht nach einem plötzlichen Abgang vom Mats irgendwie nochmal schnell gucken, wer ist auf dem Markt. Ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Lücke reißt, die momentan einfach nicht zu füllen ist für die Bedingungen, die St. Pauli bietet.
Ja, hast du vielleicht recht. Also man kann ihn mit Sicherheit nicht weder 1:1 noch adäquat ersetzen. Ich frage mich schon aber so ein bisschen, ob dieser Abgang jetzt tatsächlich für die Leute, die intern beschäftigt sind in dem Bereich, so überraschend kommt. Weil die Bedingungen für die Ablösesumme im Sommer und die Ablöse, die jetzt noch zu generieren war, die dürfte ja wahrscheinlich allen klar gewesen sein. Und ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht doch ein bisschen fahrlässig ist. Zumindest finde ich es schon merkwürdig, wenn du jetzt nach dem Wintertrainingslager so die optimistischen Stimmen hörst und sich dann auf die gute Form von Miyagi und Buchtmann und Sobota verlassen wird. Da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich sowas höre, weil die Spieler waren jetzt bestimmt die letzten 3-4 Jahre hier bei uns und haben diesen Weg der Stagnation konstant mitbegleitet. Und diese Hoffnung, dass jetzt auf einmal alles besser wird und weil die Form gerade mal gut ist, die wurde dann ja nun gleich vom ersten Spiel in Fürth auch ein bisschen ad absurdum geführt, will ich nicht sagen. Aber es ist schon schwierig. Also ich finde es tatsächlich, es ist schon gefährlich. Und sogar die Kollegen vom HSV haben besorgt bei der letzten Sicherheitsbesprechung gefragt, wieso denn hier keine neuen Spieler geholt werden. Gut, die machen es natürlich im Extrem andersrum total. Gut, die holen sich einfach 3 Spieler, obwohl sie gar kein Geld haben. Wir haben die schwarze Null und holen gar keinen. Wie auch immer. Mir ist nicht ganz wohl vor dieser Rückrunde, muss ich sagen.
Spielen wir mal Fußballmanager. Fiktive Summen. Ich weiß überhaupt gar nicht, was da wirklich im Raum stand. Angenommen, er kann im Sommer gehen für 1 Million. Nehmen wir das mal so hin als Annahme. Ab welcher Summe hättet ihr im Winter verkauft?
Die Frage kann ich beantworten. Mir ist genau das Gleiche gerade zu Hause passiert.
Wow!
Ich hatte vor ein paar Wochen den Football-Manager mal wieder auf meinem Rechner installiert, den ich über Jahre von der Festplatte verbannt hatte, weil er so viel Zeit frisst. Aber in der Winterpause war ja Zeit. Und genau das Gleiche ist passiert. Bei mir ist er für eine fixe Ablöse von 1,5 Millionen in dieser Winterpause gegangen.
Wer, Mats oder was?
Mats, ja.
Bevor er den Wechsel offiziell war von ihm?
Ja, aber damit
das war fast zeitgleich, so ganz genau kann ich nicht mehr sagen.
Das ist so Voodoo-mäßig,
ja, vielleicht, keine Ahnung.
Alter. Aber kommt, damit ist Bornemann ja deutlich besser als du.
Bei mir war das Problem, ich hatte bei der Vertragsverlängerung diese Klausel irgendwie übersehen, weil, wie gesagt, das Spiel war halt gerade neu. Das
passiert dem Besten.
So, und dann habe ich gedacht, okay, hätte ich das gesehen, ich hätte die Klausel auf 3 Millionen gesetzt. Um die Frage mal zu beantworten.
Aber eine 500.000 mehr oder weniger ist jetzt auch nicht so viel.
1,5 gab es.
Ich denke 2,5.
Nein, bei ihm im Manager gab es
1,5. Ja, nein, aber in der Realität gab es doch 2,5.
Guck mal, dann fehlen nur 500.000.
Ich glaube, da gab es sogar noch ein bisschen mehr.
Also deswegen meine ich, ist Sven als Fußballmanager vielleicht noch ein bisschen in der Trainingsphase.
Das mag so sein, ansonsten wäre das auch besorgniserregend, würde ich sagen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn du jetzt 3 Millionen für Mats Möller-Dali generieren kannst und du weißt, im Sommer ist es vielleicht nur noch die Hälfte, dann ist das schon auch ist es schon eine Überlegung wert, mit Sicherheit. Es ist natürlich immer dieser Tanz auf der Rasierklinge bezüglich Klassenerhalt und der Verringerung der Chancen und so weiter. Aber erstmal ist es nicht unvernünftig, glaube ich.
Und ich glaube, eine Geschichte, die da immer so ein bisschen außer Acht gelassen wird, ist ja auch, du weißt ja nicht, wie die Gespräche liefen. Und nur mal in den Raum gestellt, ich weiß nicht, ob es so war. Der Nationaltrainer sagt, Mats, wenn du bei der EM spielen willst, musst du irgendwo in der ersten Liga spielen, in einem vernünftigen Land, als Zweitligaverein, das klappt nicht. Also sieh zu, dass du im Winter wechselst. Mats geht zum Präsidium, zum Aufsichtsrat, wahrscheinlich zum Bornemann erstmal, und sagt, hier, Angebot aus Belgien, ich kann jetzt gehen. Die Summe. Im Sommer gehe ich für Summe Y. Und dann sagst du ihm, nee, Mats, geht nicht. Und du streichst ihm damit quasi die EM von der Karriere. Was macht das bei ihm im Kopf? Was macht das mit seiner Leistung in der Rückrunde? So sehr er auch sagt, ist hier mein Verein und alles, irgendwie sind doch gerade auf dem Niveau auch Promille, um nicht zu sagen Prozente, entscheidend. Und wenn das im Kopf dann deswegen nachlässt, glaube ich, tust du dir halt auch keinen Gefallen. So. Keine Ahnung, ob es so war, aber das einfach nochmal diese ganzen, wir müssen den doch halten und so, das ist halt auch mal sehr leicht gesagt. Finde ich sehr, sehr einfach.
Finde ich in so Diskussionen ja eh oft, dass es so geführt wird, als hätte der Verein da quasi die alleinige Hoheit über sämtliche Parameter. So im Sinne von, ihr müsst ihm nur mehr Geld bieten. Ob es das denn gewesen wäre oder ob Spieler dann nur, weil es hier halt so cool ist, automatisch hierbleiben, sehe ich jetzt nicht so. Und ich kann es halt sportlich aus seiner Sicht komplett verstehen. Und was Sven eben sagte, irgendwie so viel Kohle ist für uns halt auch ein gutes Argument. Also so diese Rasierklinge, klar, wenn sie jetzt absteigen, werden alle sagen, hättet ihr Mats nicht verkauft. Aber wie viel hätte das ausgemacht? Ich bin mir unschlüssig. Ich glaube, ich fand den Transfer auch vernünftig, so nachvollziehbar.
Hast du denn Ersatz geholt beim Football-Manager?
Oh, da muss ich nachdenken. Das ist ja schon ein paar Wochen her.
Hier gibt diesen Jungen Holland. Das ist total der Geheimtipp. Holland von Salzburg, der soll super sein.
Okay, nee. Ich glaube, ich habe dann auch bis zur Sommertransferperiode gewartet.
Den und? Kader. Klassenerhalt?
Den Kader komplett, ja, zweimal den Klassenerhalt geschafft. Immer irgendwo im grauen Mittelfeld. Das Spiel funktioniert offensichtlich ganz gut.
Eieiei.
Ich habe das am Anfang einer Dreierkette versucht. Ich hätte fast bei dir angerufen, weil es überhaupt.
Meine Güte. Eieiei. Die Rückrunde begann dann nach einem Trainingslager. Und wir waren in Fürth und haben dann gleich mal spontan 3-0 verloren. Fürth hat 3 Tore geschossen, wir keins. Ich glaube, mehr müssen wir sportlich nicht sagen. Oder möchte Tim dann näher zu ausholen?
3-0 ist ganz schön heftig gewesen für das, was wir da gespielt haben. Und ja, das...
Also im Sinne von, das war zu hoch.
Ja.
Ja.
Ich finde es immer schwierig, das genau zu definieren, was dann irgendwie Ursache und Wirkung ist. Aus meiner Sicht war das erste Mal diese Saison, dass man so klassisch sagen kann, das war, St. Pauli wurde ausgecoacht. Fürth hat die ganze Saison tatsächlich immer mit einer Spitze gespielt und haben jetzt 2 Spitzen aufgeboten gegen St. Pauli. Und dadurch konnte bei Ballbesitz Fürth, war die Viererkette hinten von St. Pauli, die war sozusagen gebunden, weil da 2 Stürmer standen. Und dadurch entstand so ein Loch im Sechserraum bei St. Pauli. Weil normalerweise bei einer Spitze, wenn du dich am Spiel mit einer Spitze vorstellst, hast du eine Spitze und bei Ballbesitz führt, wenn da im Sechserraum was passiert, dann kann der zweite Innenverteidiger kann rausrücken, die Kette, also die Dreierkette rückt dann noch enger zusammen und dann kannst du halt da den Zugriff generieren. Den kannst du nur nicht generieren, wenn du da 2 Stürmer hast. Dann bleibt der Sechserraum eben frei und dadurch, dass du mit Buchtmann, Sobota und Becker da spielst, hast du natürlich auch nicht diesen klassischen Sechser da drin, den du wahrscheinlich auch nicht gebraucht hättest, wenn Fürth mit einer Spitze gespielt hätte. Meine Theorie. Deswegen sage ich, klassischer Fall von ausgecoacht. Und dann ist es tatsächlich so ein Spiel gewesen aus meiner Sicht, dass es so aussieht, als wenn da Aggressivität fehlt und so. Aber das Problem, und das war es dann natürlich auch, aber das Problem ist halt auch gewesen, dass St. Pauli ganz lange überhaupt keinen Zugriff darauf gekriegt hat, weil eben die Räume nicht richtig besetzt waren. So. Das heißt, du kannst auch gar nicht, also du kannst ja versuchen, wie ein Irrer irgendwie in Zweikämpfe reinzukommen, aber wenn das schon vom Schema, von der Information her nicht so gut passt, dann wird es schwierig. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass das nur die ganz einfachste, habe ich irgendwie, vermute ich, Ebene ist. Ich glaube, dass da noch viel mehr hinter ist und dass da, weil anders kann ich mir nicht erklären, dass dann erst in der 60. Minute Benatelli eingewechselt wurde, weil das die einfachste Lösung ist, weil du siehst, okay, die spielen mit zwei Stürmern, wir brauchen einen richtigen Sechser, um da Spielaufbau, Spielkontrolle zu bekommen. Also deswegen.
Aber Trainer, wäre es denn nicht möglich, wenn man das, man erkennt das, also man sieht ja relativ zügig in den ersten Minuten, dass man das mit zwei Stürmern zu tun hat. Ist es nicht möglich, anders zu reagieren? Okay, personell waren wir gerade nicht so gut aufgestellt auf dem Feld, um die sechs ordentlich zu besetzen mit den drei da in der Zentrale. Aber trotzdem zumindest irgendwie, das ist jetzt nicht auch denkbar, dann kurzfristig das System umzuschieben?
Das habe ich auch nicht verstanden.
4-2-3-1 oder was man dann dagegen setzt, das weißt du wahrscheinlich besser.
Das habe ich von der Tribüne gesehen nach 10 Minuten, dass du dieses Riesenloch in der Mitte hast und der am ehesten die 6 gespielt hat, war Waldi. Mhm. Und ich habe mich da schon so ein bisschen gefragt, warum man nicht Buchti zurückzieht, der das ja zumindest so halb aggressive Leader-Ding kann, wenn er es denn will. Und ich habe auch nicht verstanden, warum wir erst in der 60. Minute wechseln, weil irgendwie Benatelli wurde übers ganze Wintertrainingslager irgendwie gehypt und ja, und er macht so einen tollen Job. Und
das völlig zu Recht.
Ja, und er hat gegen Stuttgart ein mega Spiel gemacht.
Ja, doch, gegen Fürth die letzten 30 Minuten
super gut gespielt. Genau. Und dann bringst du den nach einer Stunde, wo das Spiel naja, noch nicht verloren ist, aber du bist halt 1-0 hinten und hast ganz viel Zeit, die du mit einer, sagen wir, mit einem Konter auf das ausgecoacht werden hättest setzen können, verschenkt. Das habe ich halt echt nicht verstanden. Und dann hast du halt dieses Riesenloch da und rennst dann am Ende in zwei dumme Konter und das Spiel ist durch.
Ich habe es auch nicht verstanden. Ich hätte auch gedacht, also, dass das viel früher hätte passieren können. Ich weiß, bin mir auch nicht sicher, wie Fürth dann umgestellt hat. So ab der 60. Minute, als Benatelli reingekommen ist, auf jeden Fall hast du allein, also den nicht besetzten Sechserraum, da redet man jetzt davon, dass Fürth da die Bälle reinspielen konnte und den Raum halt besetzen konnte, der bei St. Pauli häufig unterbesetzt war und dann da häufiger führt, eine Überzahl da im Zentrum generieren konnte. Aber für einen eigenen Spielaufbau, der hat ja auch nicht funktioniert. Er hat erst funktioniert, als Benatelli sozusagen als Anker zwischen Innenverteidiger und Mittelfeld so reingefallen ist. Dann hat es besser funktioniert. Ich hätte auch gesagt, okay, das sieht man ja schon auf dem, also spätestens in dem Moment, in dem Keita Ruel und Gota da auf dem Spielberichtsbogen erscheinen, hätte man sagen können, so, oh, okay, die spielen mit zwei Stürmern. Aber deswegen sage ich auch, das ist auch die unterste Ebene meines, also beziehungsweise das ist die Ebene meines Taktikverständnisses. Ich hätte auch gesagt, okay, wir brauchen sofort, wir müssen den Sechserraum besetzen. So, wir müssen da sofort eine alleinige Sechs hinsetzen, damit wir da einen besseren Zugriff generieren können. Nichtsdestotrotz ist es ja nicht so gewesen, dass wir in der ersten Halbzeit völlig chancenlos waren.
Es gab ja zwei Tore, die nicht gegeben wurden. Also ich kann im Stadion nicht beurteilen, ob das jetzt zurecht war oder nicht, aber es gab ja zumindest Torraumszenen, die ganz vielversprechend aussahen.
Genau. Also dementsprechend war es nicht so schlecht. Richtig schlecht wurde das erst in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit. Da haben wir, also, weil da hat Fürth tatsächlich nur noch diesen freien Raum besetzt. Das hat der Leitl, der Trainer von Fürth, der hat das auf der Pressekonferenz danach auch noch völlig überrascht gesagt, ja, der Sechserraum war frei, so ungefähr. Also der war völlig angetan davon, dass dieser Raum frei war und hat gesagt, ja, und dann haben wir den bespielt, so ganz fröhlich so. Ne? Und,
da ist ja auch das Tor gefallen, also nicht nach der Pause, aber
das aus dem
Raum ist ja genau an der Raum. Stelle, wo du irgendwie vorher die ganze Zeit gesehen hast, da haben wir keinen Zugriff. So Butter wird irgendwo 5 Meter zu weit vorne rum und ist jetzt auch nicht die Kampfmaschine. Mhm. Finn-Ole Becker und Buchtmann turnen irgendwo um den Mittelkreis rum und machen gar nichts defensiv, meine Empfindung. Und dann hat er da halt Platz, kann sich die Ecke aussuchen
und trifft den Ball. Ich weiß halt nicht, inwiefern, um mal das Thema nochmal so mangelnde Aggressivität aufzugreifen, inwiefern, also wir haben ja alle, glaube ich, hier am Tisch haben wir mal Fußball gespielt. Als Spieler merkt man sowas ja selber, dass da irgendwas nicht passt, gerade im Zentrum, inwiefern man da selber noch was abändern könnte. Und das ist halt auch nicht passiert. Ich weiß nicht, wie starr sowas ist oder wie viel Freiheiten Luke halt den Spielern dann da lässt. Und vielleicht ist das auch alles überhaupt nicht so gewesen, wie wir da uns das jetzt hier machen, aber es war schon eklatant und war auch dann schon so, dass das echt ein Schlag ins Gesicht war, weil man irgendwie dachte, verletzungsfreie Wintervorbereitung komplett. Ich meine, das gab es zuletzt vor Vereinsgründung wahrscheinlich, dass St. Pauli mal eine Vorbereitung ohne Verletzungen hinter sich bringt. Das war ja schon gut und ich glaube, dass so wenn man den Kader länger zusammen hat und mit dem intensiv trainiert, dass das wahnsinnig viel bringen kann, einfach um Abläufe besser einzustudieren, aber da hat in Fürth nicht so viel gepasst, was das angeht.
Und dann hast du halt auch einen Schuss aus 30 Metern, der halt dann einfach so reingeht und der vielleicht, wenn er den 12-mal abdrückt, auch 11-mal auf die Tribüne geht oder 3 Meter am Tor vorbei. Und das 12. Mal hält Himmelmann den.
Ich wollte gerade fragen, aus Stadionperspektive hatte ich ein bisschen das Gefühl, der war auch relativ, also der war nicht so weit außen im Tor, oder?
Doch, der war schon recht weit, also ja? Wahnsinnig gut geschossen. Okay. Also würde ich jetzt nicht sagen, da sah Himmelmann beim zweiten Gegentor, sah der viel schlechter aus. Was das zweite oder das dritte, da aufs kurze Eck, weiß ich gerade nicht mehr, ob das das zweite oder dritte war, aber das Tor davon, das war schon gut gemacht von dem Fürther.
Er steht halt dann schlecht und in der falschen Ecke dafür. Und ich glaube, bei der Distanz hat er im Zweifel auch nicht damit gerechnet, dass da der Schuss kommt. Also ich fand das auch, dass das Ding, was ins kurze Eck reinschlägt, das muss er halten. Das Ding jetzt, da sieht er doof aus. Aber ach, Sven war ja auch Torwart. Wie siehst du das?
Oh ja, oh Gott. Ich hatte schon das Gefühl, also ich war halt offensichtlich überrascht vom Schuss oder dass der so frei da zum Schuss kommt und dann war das von der Beinarbeit nicht so optimal, wie er da losgekommen ist. War so ein bisschen Knoten und deswegen hat er nicht mehr die Reichweite. Das ist natürlich total undankbar, wenn da so ein Ball auf einmal kommt aus einer Zone, wo der so gar nicht kommen darf. Aber klar, an einem guten Tag hält er den
vielleicht. Ja, ist so.
Ja.
2 Euro ins...
Aber an einem guten Tag steht dem Schützen halt auch irgendeiner vor den Füßen rum.
Und das sogar an einem normalen Tag, würde ich sagen.
Das ist korrekt, ja.
Ja, war halt, wie es war. Es gab in Fürth dann aber auch außerhalb des Stadions durchaus was zu diskutieren. Sven, magst du einmal sagen, wie die ganze Parkplatzsituation bzw. das, was die Polizei da dann veranstaltet hat, sich darstellte?
Ja, genau, die Parkplatzsituation. Braun-Weiße Hilfe hatte dazu ja auch schon was getwittert, kurz nach dem Spiel. Das ist wirklich sehr, sehr schlecht gelaufen. Wir hatten am Freitag noch einen Anruf von unseren Kollegen aus Fürth, von der Fürther Fanbetreuung bekommen und die haben uns gesagt, pass mal auf, alle Neunerbusse und alle PKW der Fanszene können direkt am Stadion auf dem Busparkplatz parken. Das machen die öfter so, wenn es nicht wirklich voll ist im Gästeblock. Ist dann so ein bisschen Routine, aber genau, du kannst den Aufruf halt nicht öffentlich machen für alle, deswegen ausgewählt, nur Fanszene, kommt mal hierher. Wir haben das weitergegeben, auch in die entsprechenden Kanäle. Das wurde dann auch dankbar angenommen und herausgekommen ist dann dabei, dass alle PKWs und Neuner-Fahrzeuge, die auf diesem Parkplatz gefahren sind, da wurden die Kennzeichen von der Polizei abfotografiert und die Personalien der Fahrer aufgenommen. Und das ist natürlich ein, mir fällt dazu gerade kein gesittetes Wort ein, das ist natürlich echt richtig, richtig scheiße. Also A, es ist
inhaltlich... Sehr gesittetes Wort.
Inhalt unter aller Kanone, es gab auch keine vernünftige Begründung dafür, die kann es halt eh nicht geben. Die Begründung, die dann den Kollegen vor Ort gegeben wurde, war, man könne dann, falls irgendwas ist, die Leute ja ausrufen im Stadion. Also das ist dann fast schon, da kommst du dir richtig verarscht vor. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein Riesenproblem, dass irgendwie die Kommunikationswege und Strukturen der Fanbetreuung missbraucht werden, um so eine Aktion durchzuziehen und das stellt dann natürlich irgendwie unsere Integrität erstmal in Frage. Wir konnten das natürlich dann aufklären und haben ja auch so viel Vertrauen bei uns in der Fanszene, dass uns das natürlich nicht auf die Füße fällt, aber wenn sowas häufiger vorkommt, wird es das letzte Mal gewesen sein, dass wir solche Infos in Fürth da weitergeben und das so genutzt wird. Das ist schon Wahnsinn. Ich habe dann am Dienstag auch nochmal mit dem Kollegen von der Fanbetreuung in Fürth telefoniert, der ist mal auch richtig stinkig, hat sich dafür entschuldigt, hat gesagt, wir machen das hier in der Regel immer so, wenn der Parkplatz frei ist, das ist noch nie vorgekommen. Ist auch eine Riesensauerei. Auch vor Ort ließ sich das dann nicht weiter aufklären. Der Einsatzleiter der Polizei sagte dann, dass er die Anweisung gar nicht gegeben hätte. Also am Ende war gar keiner zuständig. Passiert ist es dann trotzdem. Da kann man sich jetzt was zu denken. Keine Ahnung. Vielleicht hat es was mit dem bayerischen Polizeigesetz zu tun, mit dem neuen. Ich weiß nicht, ob die auch so ein Palantir-Paragraphen da eingebaut haben. Auf jeden Fall eine Datensammlung. Datensammeln ist ja eh das Hobby der Cops. Und in dem Fall in Bayern vielleicht nochmal ganz speziell. Ich weiß es nicht. Es ist einfach eine wahnsinnige Frechheit. Und es macht es halt wirklich wahnsinnig schwer, hier auch den jungen Fußballfans ernsthaft zu erklären, dass da alles so mit rechten Dingen zugeht. Das ist einfach zum Kotzen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
Vielleicht war das auch der Mittelfinger der Hamburger Polizei, die vor der Demo am Samstag hier schon mal zeigen wollten, was für tolle Hechte sie sind und zu den bayerischen Kollegen schon mal den Zeigefinger ausgestreckt haben, ja. Super. Keine Grüße. Dann war Samstag Heimspiel. Es kam der Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart. Und wie das so ist bei Fußballfans, wenn man ein Spiel auswärts 3-0 verliert und dann so ein Gegner kommt, dann hat man das Heimspiel quasi vorab auch schon 8-0 verloren gefühlt. Und wie das bei St. Pauli immer so ist, passiert das dann aber gar nicht. Sondern wir haben das ganz gut gemacht. Wer mag mal seine Eindrücke vom Samstag sportlich schildern? Alle kauen noch ab.
Okay, ich fange einfach an. Ja, ich habe das Spiel vorher auch mindestens 4-0 verloren gehabt. Fand stimmungstechnisch war dann auch mein Eindruck im Stadion, ich stand ausnahmsweise mal in der Süd, auch so, dass die Stimmung auch so ein bisschen sehr verhalten war für erstes Heimspiel nach der Winterpause und das Spiel passte dann nicht zu der Stimmung. Also ich fand auch vor dem Tor schon, ja, anfangs war es so ein bisschen zurechtrückeln, Stuttgart ein bisschen dominanter, aber wir eigentlich relativ schnell mit einem ganz guten defensiven Zugriff. Die Sechserräume waren besetzt. War halt auch quasi ein Komplettwechsel. Da Buchtmann und Finole Becker waren halt nicht auf dem Platz, die ja in Anführungsstrichen Teil des Problems in Fürth gewesen sind. Jetzt mal unabhängig davon, ob als Spieler oder einfach aufgrund ihrer Position auf dem Platz. Wir hatten auch relativ schnell einigermaßen gute Chancen. Ich weiß nicht, wann Miyaichi dieses Ding hatte, wo er dann allein vorm Torwart ist und dann direkt den Torwart anschießt. Das muss so eine halbe Stunde, nachdem das Spiel angefangen hat, gewesen sein. Ich war relativ schnell mit dem Fußball relativ glücklich. Die Stimmung wurde halt nicht besser. Und naja, dann nach der Pause sah es in meiner Wahrnehmung eigentlich noch einen Ticken besser aus und dann fiel halt das Tor und plötzlich war dann auch ein bisschen Stimmung im Laden. Großartig gemachtes Tor von Fährmann. Unglaublich mit der Übersetzung, den Ball annehmen, sich um den Gegner drehen und dann präzise neben den Pfosten einnetzen. Der Mensch ist echt Gold wert auf dem Platz im Moment und ich fand das auch sehr geil vorbereitet von Miyaichi, genau in den Fuß gespielt.
Und von Flum,
der ja, den Ball gewinnt. Der den quasi vorletzten Pass spielt und den Ball holt. Ja, das Gegentor ist halt ein bisschen doof an irgendwie ein, zwei Stellen und dass Olsson dann ein bisschen ein Tempoproblem hat, weil der Stuttgarter da links außen einfach auch unfassbar schnell war und natürlich irgendwie einen gewissen individuellen Vorteil hat, ist dann halt sehr unglücklich und dann hast du halt dieses Tor. Ne? Insgesamt, ich glaube, wenn man mir vorher gesagt hätte, es geht 1-1 aus, wäre ich sehr zufrieden gewesen durch die Narrativ des Spiels, so dieses, du führst 1-0, hast eigentlich sogar Chancen, das zweite zu machen, kriegst dann sehr dumm das Tor und hast danach dann nochmal Chancen, irgendwie das wieder zu drehen und machst sie nicht. War dann die Stimmung, glaube ich, auch wieder so ein bisschen. Alle hatten gefühlt verloren. Aber insgesamt 1-1 gegen Stuttgart, ich bin zufrieden.
Allgemeines Nicken am Tisch.
Ja, ich fand das auch gut. Ich fand das ein bisschen krass, die Umstellung dann, also mit Benatelli und Flum, aber es hat sehr gut funktioniert. Was du mit Olsson gesagt hast, da gebe ich dir total recht. Da wird es leider nicht nur in diesem Spiel so ein Mismatch in der Geschwindigkeit geben. Also wenn ich allein an nächste Woche Kiel denke, da wird mir, was die Position angeht, schon Angst und Bange. Und ich hoffe sehr, dass Luka Zander bis dahin wieder fit ist. Nicht, weil ich Olsson für einen schlechten Fußballer halte, sondern weil der einfach da irgendwie auf den ersten Metern ein bisschen die Geschwindigkeit fehlt, glaube ich. das war schon bitter. Bitter war allgemein diese ganze Situation, dass du irgendwie nach der 80. Minute in dir einen Konter fängst.
Ja.
Das fand ich besonders bitter. Ich weiß nicht, ob man da dann irgendwie, wir haben ja klar, also Stuttgart hatte so ein, zwei Druckphasen, aber eigentlich haben wir die zweite Halbzeit, waren wir klar die bessere Mannschaft. Also klar das bessere Team und hätten da vielleicht auch in der einen oder anderen Situation, wenn wir diese verkackten Umschaltsituationen mal ein bisschen besser ausspielen würden, hätten wir auch schon lange 2-0 führen können, aber das haben wir eben nicht gemacht. Und dann fängst du dir einen Konter. Also da habe ich mich wahnsinnig geärgert. Ich war zu Hause mit meinen beiden Töchtern. Die haben sich auch geärgert, als sie gesehen haben, dass Papa sich ärgert hat. Dann haben die sich auch geärgert. Und es ist ein schönes Spiegelbild gewesen, weil die mich dann beide nachgemacht haben. Wie, naja. Ja. Sehr ärgerlich.
Ich zitiere T.S. Uhlmann: Papa, warum holst du dir kein Hobby, das dir Spaß macht?
Aber da habe ich eine schöne Anekdote. Ich habe letztens haben wir ein Video von T.S. gesehen, wie der Das hier ist Fußball singt. Und kurze Zeit später, so 10 Minuten später, kam meine Tochter zu mir und sagte: Papa, ich möchte den Mann mit der Gitarre nochmal sehen.
Oh.
Ja, sehr schön. Also ein neuer T.S.-Fan wurde geboren.
T.S. ist ein großer Fan unserer Sendung, also schönen Gruß an der Stelle. Ja, es gab noch so das ein oder andere drumherum beim Spiel, unter anderem eine Tapete im Gästeblock, die, glaube ich, wir nicht rezitieren müssen. Das war scheiße, das war sexistisch und großer Mist. Der VfB Stuttgart hat sich dazu inzwischen auch geäußert, immerhin. Machen nicht alle Vereine, war auch in der Wortwahl relativ deutlich. Man kann immer noch mal was kritisieren, aber insgesamt war das schon eine klare Distanzierung. Und nach dem Spiel gab es dann die Demo gegen das Polizeigesetz. Und da fällt mir jetzt eine Sache ein, die muss ich noch erzählen, die mir bei der Demo erzählt wurde. Da komme ich nochmal auf das Tor zurück. Und zwar Miguel, schönen Gruß, hat mir erklärt, oder Stefan und mir, wir standen da zusammen und haben gewartet, dass die Demo losgeht. Im Französischen, wenn man da über Fußball spricht, gibt es nicht nur den Tunnel, so wie wir das kennen, dass man den Ball halt dem Gegner durch die Beine spielt, sondern es gibt auch noch den großen Tunnel. Ich habe jetzt vergessen, wie das auf Französisch heißt, aber hat halt beides so einen Begriff. Und der große Tunnel ist, wenn man den Ball auf der einen Seite am Spieler vorbeispielt und auf der anderen Seite vorbeiläuft. Und das im Strafraum zu machen, ist das Größte, was es im Fußball gibt, hat er gesagt, sinngemäß. Und Miyaichi hat das bei dem Tor gemacht. Hat den Spiel rechts am Spieler den Ball vorbeigelegt und ist links vorbeigelaufen oder umgekehrt. Und er hat gesagt, sowas im Strafraum sieht man im Profibereich dann doch sehr selten.
Macht Miyagi aber häufiger. Also nicht jedes Spiel dreimal, aber habe ich schon ein paar Mal bei ihm gesehen, den Move.
Könnte er noch häufiger machen. Bei Miyagi finde ich immer, Alter, du bist so scheiße schnell, spiel das doch noch viel häufiger aus. Das ist doch noch, also leg dir das Ding doch einfach vor und lauf an allen vorbei.
Wobei, in Fürth ist der gefühlt dauernd in seinen Gegenspieler gelaufen.
Also ja, aber mit Ball, aber deswegen einfach vorbeilegen und laufen. Lauf, ja. lauf. Das, ja.
Wie im Rugby, aber den Ball mal so in die Luft kicken und hinterher.
Ja, genau.
Ja gut, okay, so, dann Demo. Ich habe Zahlen verschieden gelesen. Ich weiß nicht, ob es offizielle Zahlen gibt, bei sowas ja eh immer nicht. Also um und bei 2.500 Leute, glaube ich, waren dann nach dem Spiel versammelt vor der Süd und haben sich dann über die Reeperbahn bis hin dann am Ende wieder am Jolly Roger bewegt. Verlief alles friedlich. Ich habe das ein bisschen ketzerisch dann danach formuliert. Deswegen gab es dann in den Medien halt auch kein Echo, was halt immer das Perverse an solchen Sachen ist, dass die Medien dann doch nur drüber berichten, wenn es irgendwie scheppert und dann natürlich den Finger drohend erheben. Hier blieb, ich möchte sagen, zum Glück alles friedlich und dementsprechend kann man das trotzdem dann auch natürlich als großen Erfolg werten. Ob es das Hamburger Polizeigesetz zu verhindern mag, werden wir sehen. Mag noch jemand was zum Samstag ergänzen?
Ja, Stuttgart wird, also ich habe es ein bisschen auf Stuttgarter Seite verfolgt, was die, wie die das Spiel gesehen haben. Die haben sich erstens, fand ich ganz witzig, weil ich das in der Hinrunde auch mal getan habe, fürchterlich über St. Pauli aufgeregt und gesagt, was für eine Anti-Fußball-Truppe und die spielen ja überhaupt kein Interesse daran, das Spiel zu gestalten und so. Machen sie aber auch schon die ganze Saison, also nicht St. Pauli, sondern die Stuttgarter regen sich darüber auf, weil natürlich parkt fast jedes andere Team gegen Stuttgart den Autobus da vorm Strafraum. Aber die waren auf jeden Fall ziemlich bedient da und gar nicht so unbedingt, weil sie nur einen Punkt geholt haben, sondern weil die halt auch fußballerisch, weil sie das sehr dürftig fanden, was da präsentiert wurde. Was mit Sicherheit auch mit dem Rasen zusammenhängen könnte. Ich weiß nicht, ich habe das Spiel dieses Mal nur am Fernsehen gesehen und es war echt krass. Also das sah echt richtig krass scheiße aus. Also
ich stand im Block 1, da sah es auch scheiße aus. Neben mir stand aber jemand, der vor dem Anpfiff noch auf dem Feld war und der sagte, du machst hier kein Bild, das sieht von hier noch gut aus. Also das Ding muss komplett runtergerockt sein. Wie das in der Winterpause passiert sein kann, seit dem Bielefeld-Spiel.
Na, der sah schon vorher auch echt schlecht aus. Ja, also das war so alles schlimm. Doch, gegen Bielefeld sah der auch schon schlecht aus und das Heimspiel davor. Und ich bin beim Bielefeld-Spiel bin ich unten mal lang gegangen im Innenraum und da habe ich den Rasen auch mal von unten gesehen und auch gedacht, Alter, das wird ganz übel. Also, und hatte mich dann gewundert, als es zum Ende der Vorbereitung hieß, im Sommer soll ein neuer Rasen kommen. Und da habe ich schon gedacht, ja, das wären ja tolle Ackermatches gegen Heidenheim und so. Ne? Also, das ist bitter nötig, leider. Aber wobei es natürlich klug ist, abzuwarten, bis wir gegen Stuttgart gespielt haben. Ne? Also,
und jetzt kommt Dresden. Das heißt, vorher müssen wir jetzt den Teppich auslegen.
Genau.
Aber ich fand, du hattest überall, also es war mehr braun als grün auf dem Feld, aber die Spieler sind weder gerutscht, noch ist der Ball sonderlich häufig versprungen.
Oder? Doch, die sind ganz schön viel gerutscht. Also sie haben sich dem Ganzen schon angepasst, man hat schon gesehen, dass sie aus dem Vollsprint immer schon so in eine Rückwärtshaltung gegangen sind, um abzubremsen, okay. weil die Standfestigkeit überhaupt nicht mehr hatten. Also zumindest ist mir das 3-4 Mal im Fernsehen aufgefallen, dass das...
Und es waren auch einige Pässe dabei, wo du gesehen hast, okay, der geht jetzt komplett nicht dahin, wo er hin sollte. Und das lag nicht immer an dem schlechten Schuhwerk oder Vermögen des Spielers, glaube ich. Also das war schon häufig auch.
Na gut, dann habe ich mich in meiner Wahrnehmung mit dem Rasen, durch das Gespräch mit dem Rasenverantwortlichen wahrscheinlich irgendwie ein bisschen in die andere Richtung leiten lassen.
Ich meine, es ist auch echt undankbar. Greenkeeper im Fußballstadion ist, glaube ich, echt ein richtig undankbarer Job. Weil die halt so eine krasse Maximalbelastung kriegen. Immer wenig Sonne, ganz schlechte Durchlüftung und dann haben sie, über den Winter da dann irgendwie, ja, was hatten wir, Frankfurt, KSC und beide Male hat das geschifft wie Sau davor und dann wurde es beim Frankfurt wurde es dann auch noch, oder davor wurde es irgendwie noch richtig kalt und so. Ich glaube, das würde kein anderer Rasen auch überleben. Ich glaube, das ist einfach... Kannst du dir als Greenkeeper noch so gut mit den Rasenstücken reden und sie pflegen? Ich glaube, da hast du keine Chance.
Tja, jetzt haben wir aus 2 Spielen 1 Punkt geholt. Wenn man das vorher gesagt hätte, wäre es wahrscheinlich erwartet eher 1 Punkt gegen Fürth und keiner gegen Stuttgart gewesen. Jetzt war es umgekehrt, aber halt in beiden Spielen kein Sieg. Jetzt spielen wir gegen Kiel und dann kommt Dresden und dann haben wir noch ein Spiel in Hamburg. Was holen wir denn aus den 3 Spielen an Punkten?
Also Kiel wird richtig schwer. Die sind richtig gut drauf. Also die haben offensiv Brandy immer, haben die in den letzten Spielen immer ganz schön was abgebrannt. Dementsprechend wird das schwierig. Die sind ziemlich heimschwach allerdings. Aber wir sind ja auswärts schwach. Das gleicht sich besser aus. Und dann
0-0.
Also muss man ehrlich sagen, wenn wir einen Punkt in Kiel holen, ist das gut. Also die sind halt richtig, richtig gut aus der Winterpause gekommen und die haben auch gerade, was ich meinte mit diesem Mismatch auf den Außenbahnen und so, die haben einfach krasse Geschwindigkeit auf den Außenbahnen und da müssen wir erstmal gegenhalten können. Und das wird ganz schön schwierig. Deswegen gewinnen wir da 3-0 wahrscheinlich nach dieser Ansage.
Sehr gut, so finde ich das in Ordnung. Sven, danach kommt Herr Kauczynski. Was machen wir da denn?
Ja, oh Gott. Es gibt nur Unentschieden. Oh, ich bin richtig, richtig schlecht in Prognosen. Das geht nicht. Also wenn ich jetzt, ich sage einfach mal, wir verlieren 3-0, weil ich wirklich immer daneben liege. Es ist egal, welche Liga, welches Spiel, ich habe überhaupt keine Ahnung offensichtlich. Von daher sage ich mal, wir verlieren 3-0 gegen Dresden und das Derby dann auch.
Ach du meine Güte. Nein. So, Debbie, erklär uns mal, wie das Derby ausgeht.
Ja, ich wollte eigentlich erstmal die ganzen anderen noch tippen. Ach, ja, nein, Kiel, glaube ich, wird so ähnlich wie jetzt, gerade gegen Stuttgart, weil da denkt man jetzt auch wieder, oh, das wird ganz schlimm, wir verlieren da total. Und dann halt nicht. Und dann wird es wahrscheinlich aber trotzdem auch nur ein 1-1. oder 0-0, nee, 1-1. Und Dresden könnte so ein nerviges Spiel werden, was wir dann tatsächlich auch verlieren. 2-0 verlieren.
Ich
auch.
Warum durfte ich Dresden eigentlich nicht tippen?
Weil du hast Kiel davor schon genug gesagt. Ne?
Ja, ist okay. Wir machen den Kreis weiter und du beendest dann Dresden und HSV nochmal.
Ja, Derby ist jetzt halt natürlich dahingehend doof, dass wir das letzte gewonnen haben, weil dann sind wir jetzt wieder in dieser Situation.
So ein Scheiß.
Das bloß so ein Mist, dass wir nicht der Außenseiter so mega doll sind wie das letzte Mal. Das ist immer nicht so gut. Und deswegen... Aber ich glaube, es wird trotzdem, weil sie trotzdem uns dann noch wieder unterschätzen, wieder so ein 0-0 wie letztes Jahr.
Okay. Sebastian.
Ich glaube, wir holen 4 Punkte aus den benannten Spielen. Achso, ich habe keine Ahnung, aus welchem Spiel wir wie 4 Punkte holen. Aber 1 gewinnen wir dann ja offensichtlich. Nee, ich glaube, Kiel sehe ich so ähnlich wie Demi. Ich kann mir vorstellen, dass das Luhukay da einen Plan hat und wir Kiel ein bisschen auscoachen, also beziehungsweise dieses Tempo-Mismatch auf den Außenbahnen kannst du ja durch eine tiefstehende Abwehr möglicherweise ein bisschen kompensieren. Wenn ich mir Stuttgart angucke, warum ist Olsson eigentlich so weit vorne in der Situation?
Warum sind wir alle so weit vorne in der Situation?
Ja, weil sie glauben, dass Penny den Ball hält. Egal. Eigentlich müssen wir Dresden gewinnen. Und wenn ich mir überlege, was man so über...
Dann sind die 4 Punkte weg, das geht nicht.
Ja, das interessiert mich mein Geschwätz von vor einer halben Minute. Okay. Aber wenn man sich so anhört, was nach seinem Abschied über Kautschinskis taktische Anweisungen gesagt wurde, musst du Dresden eigentlich weghauen. Auch auf einer individuellen Ebene meiner Wahrnehmung nach, aber irgendwie.
Ja, genau, dann machen wir es ja nicht.
Ja, aber wir haben einen neuen Rasen. Ja, was weiß ich. Okay, also unentschieden in Kiel, gewonnen gegen Dresden, hieße, wir verlieren das Derby. Das sehe ich aber noch nicht, deswegen wären es dann 5 Punkte. Ich bin Optimist.
Tim?
Also Dresden wird auch ganz schwer, aus eben genannten Grund, weil Kautschinski, der kommt hier an, macht ein 4-2-3-1 und stellt sich hinten rein und wartet auf irgendwelche Konter. Aber also ich sage natürlich, wir holen 9 Punkte aus den nächsten 3 Spielen. Das steht völlig außer Frage. Und wir steigern uns von, was habe ich gesagt, Kiel 3-0, 4-0, Dresden 5-0, HSV. Also, war das so. Und dann werden wir uns alle wundern und sagen, ha, wisst ihr noch damals, als wir hier bei Debbie in der Küche / Wohnzimmer aufgezeichnet haben und wir noch gar nicht wussten, wie gut wir eigentlich sind.
Wie nah wir jetzt schon wieder an den Aufstiegsplätzen sein werden.
Abreise aus dem Volkspark dann aber über Eidelstedt oder Stelling.
Luftkissenboot.
Da kommen wir noch zu.
Okay. Mike, du hast noch gar nichts getippt.
Ja, ich bin mir auch echt total unsicher.
Ja, du darfst eine Runde hier nicht losziehen.
Ja, ja, ist ja gut, sehr gut. Also ich bin trotzdem verhalten optimistisch. Ich glaube, dass wir in Kiel tatsächlich eine Kopie des Stuttgart-Spiels sehen werden, dass wir irgendwie in Führung gehen und dann kurz vor Schluss den Ausgleich kassieren und alle wieder mit so einer Fresse aus dem Gästeblock diesem immer noch nicht schön rausgehen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir gegen Dresden eine sehr motivierte Mannschaft sehen, die noch motivierter ist als sonst, weil sie auch Kautschinski zeigen will, dass man hier guten Fußball spielen kann und das auf dem dann neuen Geläuf auch tun wird. Und wir deswegen, auch wenn der hinten den Bus parkt, Fährmann kann da drüber springen. Schönen Gruß an diese fantastischen Aufkleber mit Fährmann alias Superman.
Ja, das hätte ja klappen können, ne? Wenn das hätte man richtig viele verkaufen können danach. Aber gut,
war die gibt es ja schon länger.
Ne? Ja, also ich weiß, das bei mir ist eine Wiederauflage.
Ja. Werden nach dem Derby nochmal in 50.000er Auflage nachgedruckt. Nach seinem Hattrick. Und,
in der ersten Halbzeit.
Und beim HSV, ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir da nicht verlieren. Wir können da auch 6-0 runtergehen, steht außer Frage. Wenn die da erstmal ins Rollen kommen, dann passiert das. Aber ich glaube, dass wir da entweder 0-0 halten werden oder tatsächlich, wenn wir da in Führung gehen, dann glaube ich, werden wir das auch mit 1-0 über die Bühne bringen, weil dann beim HSV das Kopfkino losgeht.
Ich glaube, das Kopfkino hat schon angefangen beim HSV.
Wahrscheinlich, ja. Pujan Palo, meine Güte.
Ja, aber wenn man das Bochum-Spiel gesehen hat, also vom HSV, so richtig gut war das auch nicht. Also ja, 3-1 gewonnen am Ende, das ist das, was wir irgendwie immer nicht hinkriegen, ne? Tore irgendwie aus den paar Chancen machen. Aber großer Fußball geht anders.
Tja. Deswegen sind sie Tabellenzweiter, sehe ich auch so.
Hast du mal Sky-Abo?
Nee.
Wo hast du es denn gesehen?
Ich habe Quellen.
Okay. Hat schon mal, ernsthafte Frage, hat schon mal jemand über diese OneFootball-App für 3,99 ein Zweitligaspiel einzeln gebucht?
Nein.
Okay, gut. Hätte ja sein können. Ich suche noch nach Erfahrungsberichten.
Ich habe jetzt das Spiel Stuttgart, da wollte ich mir nochmal was angucken. Ich habe St. Pauli TV gesehen. Das ist ja jetzt mit AFM-Kommentar, ne?
Ach, echt?
Ziemlich cool.
Oh, ja. Habe ich noch nicht geschaut. Cool. Das wäre ja ein Grund, sich das Viertelspiel nochmal in 90 Minuten anzutun. Na gut. Gut, wir haben eine große Liste an Fragen, die ihr uns geschickt habt. Die Frage ist, machen wir die jetzt oder machen wir erst eine Raucherpause? Ich rauche ja nicht, aber ich könnte mir so ein Stück Kuchen noch machen.
Ich rauche ja viel weniger seit Silvester, deswegen schließe ich mich einfach mal Tim an. Ich lasse das jetzt aber dritte entscheiden. Ich rauche auch gar nicht mehr alleine. So. Ich habe mein Leben im Griff.
So, also, warte, ich sage nein, wir rauchen jetzt keine. Lass mal eine rauchen.
Da sind wir wieder. Wir haben eben nette Geschichten über ich gehe mit meiner Ex ins Stadion oder ging und es war lustig und das werde ich nie wieder tun, ausgetauscht. Und wir haben alle festgestellt, wie schade es ist, dass wir das nicht aufgenommen haben.
Stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt noch mit der Ex-Freundin ins Stadion gehen.
Ja, ich bin noch nie mit irgendeinem Freund ins Stadion gegangen.
Warum?
Weil der schon irgendwie da war.
Das Stadion war
schon, genau, nein. Aber nee, das habe ich noch nie gemacht. Aber schön, dass ihr das halt gemacht habt.
Ich habe meine Frau im Stadion kennengelernt quasi.
Ja, ich ja auch. Also okay. Nicht meine Frau.
Seine Frau, oder?
Okay, lassen wir das.
Ja.
Wir haben aufgerufen, uns Fragen zu schicken und werden die jetzt entsprechend beantworten. Wir haben das mal aufgeteilt in zwei Blöcke, nämlich einmal Sportliches und einmal, ich sag mal, Millanton. Und mit dem Part werden wir jetzt beginnen. Und da sind die Fragen eingesandt worden von Arthur Abendbrot, die alle so formuliert sind, als würden sie auch durchaus auf einen Fußballverein zutreffen. Er meinte das aber dann, hoffe ich zumindest, das nicht komplett missverstanden zu haben, eben auf uns bezogen. Und fängt gleich an mit der ersten Frage. Was sind denn eure Ziele für die Rückrunde? Soll ich mal antworten? Ich habe mir ein bisschen Gedanken machen können schon. Erstens, wir möchten gerne die Weihnachtsfeier überstehen. Jetzt werdet ihr alle lachen, aber die Weihnachtsfeier machen wir tatsächlich im Februar. Und wir machen die im Vereinsmuseum und sind dann endlich mal alle, sprich auch VDS, NDS und unsere beiden Übersetzer und alle, die hier sonst so sitzen, da zusammen auf einem Haufen. Und wir freuen uns alle schon sehr darauf.
Nach dem Dresden-Spiel, also ein Tag nach dem Dresden-Spiel. Das heißt, ja. Das könnte auch schon zu Beginn schwierig werden. Also.
Warum?
Nach dem also, 3-0 wir haben ja, also bei uns zu Hause ist es so, dass wir alle zwei Wochen freitags haben wir den sogenannten Kinderfreitag. Da sind unsere beiden Töchter, 4 und 2 Jahre, die sind bei den Großeltern und übernachten da auch. Und das ist natürlich schon seit der Ansetzung Dresden auf dem Freitagabend, ist das also der dickste Termin im ersten Halbjahr, weil Kinderfreitag und Heimspiel, geile Scheiße.
Das heißt, wir müssen nicht zwingend damit rechnen, dass du da im vollen Besitz deiner geistigen Fähigkeiten aufschlägst? Oder was möchtest du damit sagen?
Beim Millanton schlage ich doch nie im vollen Besitz meiner geistigen Fähigkeiten auf, deswegen.
Eieiei. Okay. Ansonsten haben wir, glaube ich, noch 4 Sendungen bis zur Sommerpause. Wir haben auch schon mal ein grobes Brainstorming, wer da so an Gästen zur Verfügung steht. Aber das werden wir dann kommunizieren, wenn es soweit ist. Und wir würden natürlich gerne zur neuen Saison auch wieder eine Live-Sendung mit Publikum machen. Auch da gibt es schon erste zarte Ideen. Wer kommt noch von der Bank?
Zu uns.
Zu uns.
Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, wie das gemeint sein könnte. und haben uns so ein bisschen gefragt, ob das nicht auch eine Aufforderung sein könnte, sich zu melden, wenn ihr Lust habt, bei dem vor dem Spiel, nach dem Spielgesprächen mitzumachen. Weil
da hört jemand auf, genau, das kommt noch mit, wie wird mit den angekündigten Abgängen umgegangen, das stimmt. Aber wir können das natürlich auch an der Stelle auch schon mal erzählen. Angekündigter Abgang wird sein Tobi, der aufhört zur neuen Saison aus zeitlichen Gründen. Und wir suchen natürlich dementsprechend mindestens eine Person, die da im Vor- und nach dem Spielteam unterstützend eingreift. Wie hattest du das formuliert?
Ich habe da tatsächlich von den Behördentexten, wie die ihre Einstellungsschreiben da, Ausschreibung, wie die das formulieren, hatte ich das auch übernommen.
Aber okay, dann werde ich das nicht rezitieren, aber sinngemäß bei gleicher Qualifikation werden weibliche Personen bevorzugt eingestellt. Gibt aber nichts zu verdienen. Ja, also wenn ihr Zeit und Lust habt und euch vorstellen könnt, euch in vor allem verlässlicher Art und Weise mit Gästefans zu unterhalten, dann meldet euch und Michael und Yannick werden das entsprechend auf Eignung prüfen. Die sind dabei, glaube ich, beide sehr pflegeleicht und freuen sich wirklich über jede Hilfe. Und es ist halt einfach etwas, was A, unfassbar viel Spaß macht, B, einen selbst auch in die Situation bringt, dass man sich ein bisschen mehr damit beschäftigen muss, was Freude und Leid sein kann, je nach Tabellensituation.
Und nach Ergebnis, vor allem die nach dem Spielgespräch.
Ja.
Ich hatte letztes Jahr, habe ich das nach dem Spielgespräch Heidenheim gemacht, nach der 3-0-Niederlage. Mhm. Da musste ich mich schon richtig überwinden. Also.
Aber wenn du dich dann hier durch das Team irgendwann hochgearbeitet hast und nach dem Derby-Sieg das Spiel machen darfst, das ist natürlich auch, das ist fantastisch.
Naja, aber da musst du erstmal 4 Jahre Heidenheim, Sandhausen, Regensburg machen.
Das 3-0 Heidenheim, haben wir das nicht zusammen gemacht sogar noch? War das das, wo ich dann
der Gast war? Nee, das war in der Hinrunde warst du Heidenheim.
Ach so,
Gast.
Ja.
Das. Letztes Jahr habe ich ja den Trip in die Freud Arena mitmachen dürfen, die Busfahrt.
Ja. So wenn man mal da war, muss man da nicht mehr hin. Das ist doch auch schön. Ja, ansonsten hier bei uns in der Runde, glaube ich, ist der Tisch jetzt voll und im Fernräume-Konferenzraum auch. Also ich glaube, wir sind momentan nicht aktiv auf der Suche. Wenn wir uns da noch verstärken, dann müsste derjenige uns schon sofort weiterhelfen, um mal Trainerfloskeln rauszuhauen.
Oder Wilko Steinhagen heißen.
Oder Rekonvaleszent Wilko. Der ist ja immer für eine Überraschung gut. Habe ich tatsächlich exakt hier so stehen. Ah,
Entschuldigung. Das war wirklich so gemeint. Oder war das so gemeint, wer von der Mannschaft auf der Bank noch zu uns kommt.
Ach so. Also wir kriegen immer wieder die Frage, ob wir Schnecke nicht mal wieder einladen können. Und da haben wir gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir dann irgendwann mal, wenn er in 3 Jahren, 4 Jahren seine Karriere beendet.
Aber er darf natürlich auch ab sofort gerne die vor dem Spiel, nach dem Spiel Gespräche machen.
Diesen langzeitverletzten Mölle-Dings hätte ich immer noch gerne mal.
Ja, das war ein bisschen blöd. Da haben wir das irgendwie auf die Rückrunde verschoben, weil wir gedacht haben, zur neuen Saison könnte es eng werden, ihn nochmal einzuladen. Und jetzt haut er einfach ab, die dumme Sau. Ja, gut.
Mats, wenn du das hörst, wir lieben dich trotzdem.
War nicht so gemein. Ja, Wappenküsser. Nein.
Ja, er kann ja kommen und sich erklären.
Das ist eine gute Idee. Wird es noch personelle Verstärkung geben, habe ich jetzt quasi schon beantwortet. Wie wird mit den angekündigten Abgängen umgegangen? Das bezieht sich dann, haben wir zumindest ebenso interpretiert, auf Tobi. Wie gesagt, meldet euch gerne für die Vor- und nach dem Spiel Gespräche.
Aber wir weinen natürlich, dass Tobi weggegangen ist.
So ist das. Vor allem Michael und Yannick weinen, glaube ich, noch mal mehr, weil die jetzt dann, sollte sich da niemand finden, noch mal deutlich mehr Arbeit haben werden.
Und es muss natürlich man könnte natürlich auch einfach sagen, Mensch, Regensburg, lass das doch einfach mal ausfallen. Nein, das geht nicht, weil die letzte Episode, die ausgefallen ist, war April 2018.
Ich sag's dir, und dann fällt irgendwie die Episode vorm Derby aus irgendwelchen schlimmen Krankheitsgründen. Wir gewinnen das Ding 5-0, wie von dir angekündigt. Und dann haben wir ein Problem.
Ja, dann lassen wir jede Folge vor dem Derby ausfallen. Das ist nicht so schlimm. bleibt der Hall in den Räumlichkeiten erhalten? Ja, also hier müssen wir dann nachher mal hören, wie es sich anhört. Grundsätzlich, glaube ich, haben wir, seit wir den Stecker des Kühlschranks im Fanräume-Konfi immer ziehen vor der Sendung, da schon mal 50% Soundverbesserung erreicht. Ansonsten müsst ihr weiterhin erstmal damit leben. Traum ist nach wie vor, diese super kleinen Ansteckmikros für jeden anzuschaffen. Da warte ich aber immer noch auf einen Kostenvoranschlag. Ich glaube, das ist momentan nicht absehbar. So viel Geld könnt ihr gar nicht spenden, dass wir das für alle tatsächlich anschaffen könnten. Johnny will immer noch Eierkartons im Fernraum mit Konfi an die Wand hauen. Also kleben, nicht hauen regelmäßig, das wäre Quatsch. Also kleben und dann soll das auch besser werden. Wir schauen mal. Wann kommt es zum ersten internationalen Auftritt? Ja, also Tees arbeitet dran, die Sendung in New York klar zu machen. Ich habe noch nicht gehört, ob wir dieses Jahr wieder eine USA-Tour planen. Also nicht wir, sondern in dem Fall der Verein. Ich gucke mal zu Sven.
Ja, ich glaube, das ist die Planung laufen mit offenem Ergebnis.
Okay. Die mit dem offenen Ergebnis, ob sie den Millern-Tour mit einladen oder nicht.
Ja, oder wir müssen jetzt nach Belgien fahren und dann mit Mats... wäre es zumindest ein bisschen international.
Geil, wir stellen uns einfach mit Mikros bei Mats vors Auto. Wenn er vom Training kommt, dann belagern wir ihn gleich und sagen, ey, Wappenküsser.
Erklär dich.
Erklär dich.
Aber ernsthaft, es ist ja momentan in Planung, diese holländisch-belgische gemeinsame Liga. Und wenn das kommt, dann machen wir einfach mal eine Sendung da, weil da gibt es inzwischen so viele Ex-St. Paulianer. Ich war letztens ja bei Zwolle gegen Utrecht und da war Lennart T., in der Anfangsformation für Zwolle und wie hieß der denn? Justin Hogma bei Utrecht, der war aber nicht im Kader an dem Tag, war wahrscheinlich verletzt. Und in der Sommerpause habe ich mir ja angeguckt Royal Excel Mouscron, wo Samir Lagui spielt und seit neuestem auch Lasse Sobig. Da könnte man also mal so ein Benelux Millanton Special live oder so. Mal gucken, wie viele Leute wir da in der Ofen vorkriegen. Ja, New York klingt da, glaube ich, doch, ich will nicht sagen realistischer, aber spannender.
Hallo? Was halt da, also, ganz ehrlich, wenn wir den Millerton in Holland mal aufnehmen könnten, das wäre schon ganz schön cool.
Gras gibt's da ja auch.
Ich habe auch gerade gedacht, das wird interessant.
Es wird etwas schwierig mit dem Stadionbesuch da, wahrscheinlich. Wie wir Anfang der Saison ja erfahren haben beim Testspiel.
Ah, das stimmt. Oh ja, wir könnten eine Sendung machen bei dem noch festzulegenden internationalen Testspiel am Abend vorher im Irish Pub oder so. In der Stadt.
Alter Mike.
Ist gebucht.
Das wird dann so eine Wilco-Gedächtnisfolge, oder? Nur mit allen auch.
Ich glaube, da ist Wilco definitiv dabei.
Da haben wir auch kein Problem mit dem Hall.
Wir müssen uns dann noch so ein... Genau, wir brauchen dann einen Mann mit der Gitarre. Der da die Pausenunterhaltung macht. Da könnte ja ein gewisser Herr vielleicht sich zur Verfügung stellen.
Ich habe jetzt Angst, dass du damit um die Ecke kommst, dass Ralf Gunisch seit neuestem einen Gitarrenkurs macht oder so.
Der will nee, nein, nein, dann nehme ich schon Bosse, finde ich auch okay.
Würdet ihr auch einmal Spieler aus dem Nachwuchs interviewen? Ich habe das mal als ernsthafte Frage interpretiert und möchte ernsthaft antworten, ja, natürlich würden wir das mal tun. Wenn das in die Richtung geht, würden wir die hier auch gerne mal einladen. Ich glaube, wir würden das schon. Ich weiß aber nicht, ob das so gut ist, auch für den Spieler. Wie denkt ihr darüber?
Ich glaube, es könnte mega interessant werden, einfach weil das NLZ-Leben ist, glaube ich, so eine Parallelwelt, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Dementsprechend glaube ich, dass es super interessant werden könnte. Ich glaube, für die NLZ-Spieler selber, die dann kommen würden, ich sag mal, es würden gleich mehrere sein, einfach nur, weil einer, der, das wird vielleicht ein bisschen schwierig sein. Könnte ich mir auch schwierig vorstellen, ja. Also,
zumal du ja.
Wenn wir das in Holland aufnehmen, dann kann man das nicht machen.
Aber das klingt ja so, als hätte schon jemand eine Idee. Oder würdet ihr auch Jungspieler einladen?
Ich glaube tatsächlich, dass man so eine Sendung dann auch mit Begleitung machen müsste oder also, dass da dann der Trainer mit dabei sitzt oder so.
Platz ist genug.
Vielleicht sollten wir uns den Kuchen mal verkneifen. Das wäre wirklich unfair.
Aber die Idee finde ich auf jeden Fall total gut und ich glaube, es ist auch ziemlich spannend, mal Jugendspieler zu interviewen und dann können wir auch sagen, den, ne? Den können wir in 20 Jahren sagen, den hatten wir damals bei Millanton und da haben wir den so ins Gebet genommen.
Der auf diesem Foto mit dem vier Ballon d'Or da ist. Der saß genau. Damals bei uns. Fernräume-Konfi. In Demis Küche. Oh Mann. Wird es auch einmal eine Sendung zu den Fanzines am Millerntor geben? Vielleicht auch mit den Machern?
Ah, sehr gute Idee.
Hatten wir ja schon.
Ja, finde ich auch gut. Wir hatten die Sendung, wo wir den Übersteiger und den Millerntor Roar, beziehungsweise die damaligen Macher, ja, hatten zum, was war das, 25 Jahre Millerntor Roar, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Da waren Sven und Olaf da. Sowas kann man natürlich auch nochmal mit Kiezkicker und Basch machen.
Out of Control.
Out of Control.
Da GRS hatten wir auch schon quasi mit Wilco da, ne?
Also finde ich eine gute Idee, können wir mal mit auf die Liste machen. Es ist aber tatsächlich auch echt nicht so, dass wir Probleme haben, Leute zu finden, gefühlt. Also wenn ich, wir haben ja so einen Slack-Channel, wo dann auch immer Gästeliste ist, was so an Ideen rumschwirrt, da. Ich glaube, wir haben immer noch eine lange Liste. Ich gefühlt fange ich immer wieder von vorne an und frage, was ist mit dem und dem und dem. Aber ich glaube, wenn man irgendwie mal mir vor 70 Sendungen erzählt hätte, ja, aber jedes Mal ein Gast, das wird ja auf Dauer schwierig, hätte ich wahrscheinlich ja gesagt, aber kann ich inzwischen überhaupt nicht mehr unterschreiben, weil es gibt rund um diesen Verein dann doch immer so viele verschiedene Themen, dass wir da tatsächlich keine Not haben.
Es sei denn, Debbie schlägt die Gäste vor.
Ja, ich wollte gerade sagen, das wäre auch mein Ziel. Na, wir sollten ja auch unsere Ziele nennen, dass mal jemand kommt, den ich vorschlage oder der mich vorher fragt.
Also dazu muss man erklären, das ist ja außerhalb dieses Slack-Channels nicht so richtig bekannt, glaube ich, dass Debbie schon mehrfach Gäste vorgeschlagen hat, die uns...
vorgeschlagen ist aber falsch ausgedrückt. Ich wurde angefragt und dann haben sie gesagt, nee, doch nicht, nein.
Also aber aus nachvollziehbaren Gründen, das müssen wir auch dazu sagen. Ja.
Aber so ein kleiner Fluch.
Das können wir vielleicht, zumindest den einen Punkt können wir nochmal erklären, weil es da letztes Mal auch Nachfragen gab. Da hatten wir ja vorher gesagt, wir laden die Roller Derby Abteilung ein, die Harbor Girls, und stattdessen war dann Birgit da, was super war und glaube ich auch als Thema total spannend. Die Harbor Girls sind aber gewechselt, zumindest in Teilen der Abteilung, zu Alt 193 und waren dann dementsprechend vielleicht nicht mehr ganz so passend hier und haben von sich aus dann aber vor der Sendung abgesagt. Und deswegen haben wir dann relativ kurzfristig geschaut, was wir sonst machen können. Und Birgit hatte zum Glück Zeit und war dann dementsprechend da. Das war einer von, ich glaube, inzwischen drei Fällen, wo Debbie angefragt wurde, ob man nicht mal hier zu Gast sein könnte. Wir dann immer begeistert Ja gesagt haben. Und dann aus unterschiedlichen Gründen sich das immer irgendwie zerschlug. Aber wir haben eine weitere Anfrage, die über Debbie eingetütet wurde. Und wir sind guter Dinge, dass die sich dann im März, April auch erfüllt.
Bitte.
Bitte. Jawohl.
Aber gerne immer weiter fragen. Alles gut.
Genau. Ja. Haben wir sonst noch was für uns? Wo wollen wir hin mit dieser Sendung, außer nach New York?
Also diese Ansteck-Mikros fände ich schon gut.
Ja.
So, um das, genau. Ansonsten, nur um das nochmal zu sagen. Ansteck-Mikros fände ich super.
Reich und berühmt war die Grundidee mal am Anfang, ne?
Ja. Das mit Reich hat ja geklappt. Ja, und natürlich dann Mats Müller-Dahli, wenn er dann mit 30 wiederkommt, mit Ballon d'Or und Weltmeistertitel behangen. Das hat dann auch nochmal sich zu uns setzt. Wäre ganz cool.
Aber wir nehmen auch tatsächlich, also es, man kann auch, also wenn die Fragen auch kommen, ob NLZ-Spieler oder Fanzines oder so, also wir hören uns auch sehr gerne an, wie man so einladen könnte, falls es da mal Ideen gibt. Aber es, also es werden auch viele Sachen diskutiert und wir haben letztens uns auch mal intern damit befasst, dass wir ja auch häufig Leute einladen, denen wir wohlgesonnen sind, aber da muss man auch dazu sagen, dass das Grundkonzept dieser Sendung ja auch eher so ist, dass man sich gemütlich an den Tisch setzt und ein bisschen sich unterhält, so wie wir das hier gerade tun. Aber grundsätzlich ist natürlich auch spannend, was andere Leute gerne hören würden.
Aber ganz ernsthaft, wenn wir jetzt noch in der Zeit wären, wo Conny Littmann Präsident ist, da hätte ich keinen Bock drauf.
Ah, ich hätte gerade da Bock drauf. Oh.
Ja, weiß nicht.
Wobei wir ja in letzter Zeit auch ein, zwei Sendungen hatten, die sagen wir mal, vom Grundsetting zumindest nicht so komplett harmonisch waren. Und es hat ganz gut funktioniert, fand ich, auch was so Feedback von außen angeht. Von daher denke ich schon, dass ich da auch kein Problem mit sehe, mal eine bisschen kontroversere Sendung zu machen als so die typische Millanton-Folge vielleicht. Und kommt halt total auf den Gast drauf an. Ne? Wenn ich das Gefühl hätte, das ist sowieso ein Arsch, dann will ich, glaube ich, auch nicht mit denen an einem Tisch sitzen und irgendwo diskutieren. Aber
also wenn wir das Derby gewinnen, können wir mal den Vorsänger von den Möwen da einladen.
Zusammen mit Andi Grote können wir über Werte im Fußball diskutieren.
Das wird eine tolle Folge, super. Ja, sehr gut. Ansonsten glaube ich, freut es uns immer, wenn ihr uns auch Rückmeldungen gebt. Das dürfte auch gerne im Blog mehr werden. Das ist ja so eine Sache, die wir auch mit der Lage so ein bisschen versuchen hervorzukitzeln, dass da ein bisschen mehr Interaktion stattfindet. Ich werde zum Beispiel auch im Stadion häufiger mal angesprochen, wo mir dann jemand sagt, ah, dies und das und jenes war gut, das und jenes hätte man so und so machen können. Tatsächlich ist das, glaube ich, das wertvollste Feedback, was gegeben werden kann. Es ist ja so ein bisschen typisch deutsch, nicht gemeckert ist genug gelobt. Wir freuen uns auch total, wenn man uns sagt, dass es einfach alles toll ist und gar nichts konstruktiv verbessern möchte. Aber wenn man denn etwas konstruktiv verbessern möchte, freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr uns das auch mitteilt und das nicht einfach nur irgendwie für euch vor euch hindenkt. Gut, so viel zu den Fragen von Arthur. Ich hoffe, dass die auch alle so gemeint waren und dass nicht tatsächlich doch noch sportliche Fragen waren. Dann haben wir das völlig falsch beantwortet, aber ich gehe mal davon aus, dass dem nicht so ist. Wir haben aber auch sportliche Fragen bekommen und da beginne ich mal mit der Frage von JB1994. Warum spielt Knoll kaum noch eine Rolle? Denkt ihr, er sollte wieder eine stärkere Rolle spielen? Wer hat sich da denn mal zu Gedanken gemacht?
Oder also diese Sache mit Knoll, die ist echt schwierig. Weil der ist ja damals aus Regensburg gekommen und hat da ja super gespielt als Innenverteidiger. Der hat auch bei uns eine gute 6 gespielt unter Kauczynski. Der Anspruch an die 6, die jetzt unter Lukai verlangt wurde, den Ansprüchen wird er vielleicht nicht ganz gerecht. Das heißt, also ich persönlich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das so ein bisschen system- oder formationsbedingt ist, was da auf dem Feld irgendwie benötigt wird. Zusätzlich ist es dann natürlich auch so, dass man Knoll, weiß ich nicht, ob das viele Leute aufgrund des Aussehens machen, die sagen, oh, das ist irgendwie so ein aggressive Leader. Ich finde, das ist er nicht. Ich finde, dass solche Rollen nimmt Flum zum Beispiel viel eher ein bei St. Pauli auf dem Platz. Oder sogar Buchtmann, wenn der mal richtig Bock hat. Deswegen ist es mit Knoll echt schwierig. Also es tut mir auch ein bisschen leid. Ich weiß auch, natürlich weiß ich nicht, was da im Hintergrund irgendwie läuft, wie die Woche oder wie er jede Woche auf dem Trainingsplatz da irgendwie vor sich hin ackert oder eben vielleicht nicht so viel ackert, ich habe keine Ahnung, aber so, wenn man nur die Wochenenden und die Spiele betrachtet und auch die Spielweisen betrachtet, dann ist es einfach für ihn ein bisschen schwierig, weil dann im Sechserbereich auch viel oder häufiger Leute gesucht werden, die tatsächlich noch viel geeigneter sind für Spielaufbau und Spielkontrolle und eher weniger das von Knoll geleistet werden kann.
Wäre er dann aus deiner Sicht in der Innenverteidigung besser aufgehoben?
Das ist eben so ein Problem. Ne? Er hat ja nicht umsonst als Innenverteidiger super in Regensburg gespielt. Ja, er ist als Innenverteidiger mit Sicherheit super gut. Er hat ja auch am Anfang der Saison Innenverteidiger gespielt. Das hat er auch gut gemacht. Ist natürlich da auch schwierig. Also ich erinnere mich immer noch mit Grausen an Uwe Stöver, als der damals gesagt hat, mit Knoll haben wir einen perfekten Ersatz für Lasse Sobig geholt, obwohl Lasse Sobig und Marvin Knoll komplett unterschiedliche Spielertypen sind. Da muss man auch immer gucken, was braucht man für Leute, für Spielertypen. Leo Östiger kannst du, also der ist eigentlich schon ziemlich komplett als Innenverteidiger und dann hat man eben jetzt Buballa momentan, der dann neben ihm spielt, der ganz ehrlich eine super Hinrunde auf der Position gespielt hat. Da wird es auch schwierig für Marvin Knoll da vorbeizukommen. Schwierig, also ich glaube, das ist echt schwierig für Marvin Knoll gerade.
Jo. Zwulf Ulf fragt auf Twitter, was hat Dimi verbrochen?
Trikot ausziehen beim Derby.
Also Dimitrios Diamantakos scheint momentan so ein bisschen auf Stürmerposition 3, 4, 4 gerutscht zu sein. Ich erinnere mich an Berichte von Tim, wo er geschrieben hat, oh, in der Rückrunde, wenn alle fit sind und wir eine Doppelspitze Henk und Dimi haben, das wird richtig super.
Freue mich auch immer davon. Feuchter Traum und so. Das wäre richtig cool, weil die halt von den Spielertypen her zusammenpassen würden. Also mit so, also ich stelle mir dann sozusagen, irgendwer hatte mal im Blog dazu als Kommentar geschrieben, da ging es allerdings um Marvin Knoll witzigerweise, dass der als freies Radikal um den Stürmer herumschwirrt. Und das fand ich, würde ich mir auch so wünschen, dass da Henk Fehrmann und Diamantakos so zusammenspielen. Ist allerdings tatsächlich, wäre es ein ziemlich grundlegender Eingriff in die Spielidee von St. Pauli, weil die ja gerade mit drei Leuten zentral spielen wollen und das auch brauchen, um da eben die Räume zu schaffen, weil sie da halt so viel rotieren wollen. Dementsprechend wird es, glaube ich, eher darauf hinauslaufen, so wie es dann jetzt ist, dass Gyökeres dann auf die linke Seite gerutscht ist und dann nur partiell, so wie gegen Bielefeld, dass da mal ein bisschen tatsächlich einen zweiten Stürmer gibt. Ja, ist halt total schwierig, ne? Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass man an Henk ganz schwer vorbeikommt nur.
Der ist ja so groß, ne?
Ja, genau. Das ist halt so ein Thema, ne? Ich fand jetzt nicht, dass er super schlecht gespielt hat. Ich fand, wenn Diamantakos gespielt hat, hat er immer gut gespielt. Auch hier gilt natürlich wieder, man sieht die Trainingsleistung nicht, man sieht auch nicht, was im Training los ist, man sieht nicht, wie viel er sich reingehängt hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn der spielen würde, dass der einfach, also ich meine, hat er ja auch die Saison schon gemacht, dass der wahnsinnig gut passt, allein von der Aggressivität, allein von dem, was er im Pressing spielen kann. Mit dem kannst du halt auch ein ganz anderes Pressing spielen, jetzt rede ich schon wieder ewig hier, aber als mit Henk Fehrmann zum Beispiel, allein wegen der Geschwindigkeit, aber ja, kann ich nicht einschätzen. Ich glaube, dass Tashi ein bisschen besser geworden ist, tatsächlich auch in der Vorbereitung, man hat das auch gesehen, dass als er gegen Fürth reingekommen ist, dass da auf einmal ein Fußballer ist, der irgendwie auch zumindest anders war, als das, was er in der Hinrunde gespielt hat, wobei er da ja eher tatsächlich eine 10 gespielt hat, also da war er ja nicht unbedingt als Stürmer eingewechselt worden und ja, weiß ich nicht.
Also. Weißt du, was ich an deinen Monologen schön finde? Ich hatte jetzt drei Fragen im Kopf, wollte immer was sagen und du hast einfach weitergeredet und die Frage dann trotzdem beantwortet.
Ich halte jetzt auch erstmal den Mund.
Ich hätte eine Ergänzung dazu. Ich finde, wie du das gerade beschreibst mit Dimi und mit Marvin Knoll, zeigt so ein bisschen auf, dass wir offensichtlich einen etwas unglücklich zusammengestellten Kader haben. Weil wir uns, ne, also ich glaube, dein Eindruck ist auch, dass sind Spieler, die also sowohl Knoll als auch Dimi, die sehr wertvoll sein können, wenn sie richtig eingesetzt sind und gesetzt sind auf ihrer Position, aber sie passen halt überhaupt nicht rein im Moment. So wie das, wir haben ja das Problem, dass der Kader in der Breite zu groß ist und dass du dann immer unzufrieden hast. Aber auch das, die taktische Idee, die wir jetzt gerade versuchen umzusetzen, funktioniert mit den Spielern. Und davon haben wir einfach zu viele. Also zu viele Spieler von an sich guter Qualität, wahrscheinlich auch nicht ganz so günstig. Und ich glaube, das ist eins der Grundprobleme. Und das ist auch, das wird perspektivisch auch nicht so einfach aufzulösen sein, fürchte ich.
Ja, finde ich auch. Ich habe auch den Eindruck, deswegen ist mir für Kiel auch ab nächste Saison Angst und Bange, weil Uwe Stilwer da ja jetzt sportlich das Sagen hat.
Es sei ihnen aber gegönnt.
Nein, aber das stimmt natürlich total. Also allein dadurch, dass ein neuer Trainer da ist und auch ein neuer Sportchef und wir auch tatsächlich das erste Mal seit Jahren eine größere Systemumstellung überhaupt haben, weg von dieser Mauertaktik. Jetzt kurz nach dem Stuttgart-Spiel hört sich das vielleicht komisch an, aber wir haben ja sonst die Saison schon wirklich versucht, mit Ballbesitz Fußball erfolgreich zu sein. Das war ja unter Kauschinski überhaupt nicht der Fall am Ende mehr. Und dementsprechend ja, haben wir halt tatsächlich Spielertypen, die einfach nicht mehr so gut da reinpassen. Das stimmt. Und ja, die Verträge kenne ich nicht, aber ich weiß nicht, wenn man 4 Spieler vor der Wintervorbereitung sozusagen ausmustert und sagt, oh sorry, sucht euch einen neuen Verein und keiner findet einen neuen Verein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für die 4 Spieler keine Interessenten gibt. Da wird wahrscheinlich auch dann sowas wie Gehalt eine Rolle spielen. Und dementsprechend kann man sich dann wahrscheinlich auch vorstellen, dass da teilweise für Gehälter gezahlt werden oder dass die schon ganz okay sind. Hier.
Gehört Hoffmann nicht dazu? Oder war der gar nicht bei den Vieren dabei? Weiß ich jetzt gar nicht.
Na, Hoffmann war ja für die U23 geholt
worden. Also ist er schon weg, okay.
Und ist jetzt weg, ne? Also.
Okay. Aber war Hoffmann da einer von den vier Spielern?
Ich überlege gerade, ich dachte ja.
Es waren noch Hornschuh, C hier, Park.
Und Koyuchu, nein.
Nee. Ja, ist spät, ne? Als Kommentar in den Blog schreiben, wie wir da jetzt gerade vergessen haben. Unangenehm, Entschuldigung.
Debbie hat das.
Weiß es. Ja, ich weiß es. Nein, das weiß ich nicht. Ist auch egal. Nein, zur Frage nochmal. Ich finde das nur so krass, wenn man sich überlegt, wie viele Demi auch als Torschützenkönig gewettet haben bei unserem...
Ich zum Beispiel.
Du zum Beispiel. Und na gut, da kommt man ja nun wirklich nicht an, was mit Henk noch so passiert.
Und aber er ist ja noch nicht weg. Also ich meine,
ja,
der ist nah dran auch. Er hat, glaube ich, 5 und der Führende müsste Henk sein mit 6.
Ja, also, aber wenn man sich jetzt so überlegt, es ist eigentlich komplett gar nicht mehr, ist erst der 4. Stürmer, ist irgendwie schon krass. Und naja, aber auf jeden Fall waren das halt auch Knoll und Demi, ja, zumindest Knoll halt auch so ein glaube ich, aus der Frage rauszuhören, so ein halt sehr charismatischer, sympathischer Spieler. Du hast natürlich ausgeführt, warum er nicht mehr gerade so relevant ist, aber deswegen ist es, das ist,
Knoll.
Ja, viele, ist halt nur Knolli, ne?
Der profitiert halt immer noch A von seinem Äußeren und B von diesem ersten Spiel in Magdeburg mit dem Freistoß. Das hat sich, glaube ich, so.
Das hat sich, genau.
Jakob Bettenhandschick ist es übrigens.
Ah, stimmt. Ah. Okay. Ja, von den Vieren ist dann tatsächlich keiner gegangen, das stimmt. Okay, dann haben wir noch 2 Fragen im Blog bekommen von Schrittmacher Gary, der da als erstes eine sportliche Frage hat, nämlich, wäre Bubala als linker Verteidiger nicht wertvoller und wir nehmen dann Ziereis wieder als Innenverteidiger? Ich habe Tims Worte im Ohr, Bubala hat als Innenverteidiger eine Wahnsinns-Hinrunde gespielt.
Das hört, ja, sieht so aus wie eine Antwort. Doch, das stimmt natürlich, aber wir haben, glaube ich, offensichtlich relativ starke Probleme seit Jahren und in dieser Saison wieder ganz besonders auf den Außenverteidigerpositionen. Und wir sind eigentlich im Zentrum ganz gut aufgestellt. Gut, jetzt haben wir gerade da noch Verletzungssorgen mit Avevor und Lawrence, aber grundsätzlich habe ich ein bisschen geschluckt und mich gewundert, als Luukay vor der Rückrunde sich festgelegt hat, dass das jetzt die zukünftige Position von Bubala werden soll. Auch langfristig. Das hoffe ich mal, dass das nicht stimmt. Obwohl er das gut macht, aber er ist außen halt also viel, viel wertvoller. Und wir haben halt keinen anderen guten Linksverteidiger. Und rechts haben wir auch Probleme.
Ich glaube, das ist für mich der zentralere Punkt. Ich glaube, Bubala ist als Innenverteidiger mindestens genauso gut wie auf außen. Aber die Alternativen auf außen sind deutlich schwächer, werden die Alternativen in der Innenverteidigerposition, gerade wenn die Verletzten zurückkommen, meiner Wahrnehmung nach zumindest nahezu auf Augenhöhe mit ihm sein könnten oder müssten, weil Avevor und Ziereis und Lawrence alle 3 schon extrem gute Spiele gemacht haben. Da wäre mir dann auch, sagen wir mal, weniger sorgenvoll zumute, als wenn ich mir so überlege, wer sonst so auf links spielt und in welcher Qualität das teilweise passiert. Und das soll jetzt auch kein Diss gegen die Spieler sein, aber da ist Bubala dann halt schon nochmal eine Nummer besser auf links außen.
Lawrence seit heute immerhin zumindest wieder im Training nach der Knie-OP. Wenn auch noch nicht voll am Mannschaftstraining, aber zumindest teilweise. Schauen wir mal.
Also es ist auf jeden Fall, ich sehe das auch ähnlich, weil die Alternativen auf den Außenpositionen ein bisschen schwieriger sind. Übrigens ja vorne auch, ne? Also außen ist allgemein nicht so das Prunkstück bei uns. Deswegen hat mich das auch gewundert, dass Bubala ins Zentrum gezogen wurde und da auch so, sag mal, von Luukay so festgeredet wurde. Und CIA ist jetzt eben noch nicht auch für Stuttgart nicht keine Rolle gespielt hat. Ich kann übrigens, weil man da ja drüber gelesen hat, dass er ja auch wohl wechseln wollte im Winter, ich kann übrigens voll nachvollziehen, dass der nicht zu einem direkten Konkurrenten um eine Platzierung in der Liga wechselt.
Wechseln darf.
Wechseln durfte, genau. Kann ich voll nachvollziehen. Auch wenn er nicht zur ersten Elf gehört und auch wenn er ein verdienter Spieler ist, also das wäre ja schon sehr dämlich, wenn man sowas machen würde. Aber ja, das mit Bubala auf den Außen. Ich habe mich auch gewundert, dass Penny da gespielt hat jetzt gegen Stuttgart. Ich glaube, das war so ein bisschen mit der Geschwindigkeit von den Stuttgartern auf der Außenbahn. Da wollten die ein bisschen mithalten. Die haben ja den Gonzales da, der ja dann nicht im Kader war oder erst später gekommen ist, weil er irgendwelche Verfehlung hatte da. Ich glaube, der war dann zu spät in der Teambesprechung oder so. Und man hat das ja bei Olsson gesehen, wie Probleme der schon hatte auf seiner Seite. Das heißt, es ist, also auf den Außenpositionen ist der Trend ja allgemein im offensiven Außenbereich wird ja noch inzwischen noch viel mehr auf Geschwindigkeit und weniger auf Technik gesetzt. Und dann wird halt, auch für die Außenverteidiger, da ist der Fokus dann halt auch noch mehr auf Geschwindigkeit und weniger auf dann, ja, weiß ich nicht. Also da wird's halt schwieriger, deswegen ist so ein Spieler wie Luka Zander halt eigentlich ein ziemlich guter, eine gute Besetzung für eine Außenposition, aber ja, gerade auf links, da fehlt das momentan so ein bisschen. Übrigens auch, was bei Bubala ja auch fehlt, ne? So ein bisschen die Geschwindigkeit. Also ich glaube dann, wenn man sieht, was für, also vor allem wenn man sieht, was für Spieler in der Liga sind, also ob das bei uns Miyaichi ist oder Conte, die kommen einfach über massive Geschwindigkeit. Oder Jatta beim HSV oder der Baku bei Kiel oder so. Das ist einfach so ein Trend, der sich auch noch viel weiter durchsetzen wird, dass da einfach noch viel mehr auf Geschwindigkeit und weniger auf dann auf Technik gesetzt wird oder so, sondern dass die einfach überlaufen werden, die Außenspieler, und dementsprechend muss man da auch ein bisschen was gegensetzen, und da muss auf jeden Fall was passieren im Kader bei St. Pauli.
Eine Sache schmeißt er uns dann quasi noch als Stichwort entgegen, Herr Schrittmacher-Gary, nämlich der Fanmarsch. Dieses Mal vor dem Derby nicht von Eidelstedt, sondern von Bahrenfeld aus. Vielleicht fassen wir kurz zusammen, wie USP das kürzlich kommuniziert hat, was es da rund ums Derby geben wird. Nämlich zum einen am Freitagabend ein Derby-Warm-up am Knust, Treffpunkt 21 Uhr. Man möchte dann durchs Viertel ziehen. Dann am Samstagmorgen für diejenigen, die gesammelt anreisen wollen, 8.30 Uhr Treffpunkt Sternschanze und dann um 9.30 Uhr an der S-Bahn Eidelstedt, weil dort kürzerer Laufweg zum Stadion und man damit eben auch allen die Möglichkeit geben möchte, daran teilzunehmen, denen vielleicht die Strecke letztes Mal von Bahrenfeld aus dann doch zu weit war. Klammer auf, von Eidelstedt aus sind es 1,6 Kilometer, von Bahrenfeld 3,9. Das ist natürlich dann vom Fußweg her deutlich kürzer. Es mag aber sein, dass nicht jeder HSV-Fan einen St. Pauli-Fanmarsch von Eidelstedt aus so richtig geil findet. Sven, wie sieht der Fanladen das, oder was hast du gedacht, als du das gelesen hast? Oder wahrscheinlich ja schon vorher mal andiskutiert wurde.
Ja, erstmal ist das natürlich eine plausible Idee, die beste Anreiseroute für sich auszuwählen und legitim die kürzeste Verbindung da zum Stadion nehmen zu wollen. Das wird wahrscheinlich noch einen gewissen Diskussionsbedarf nach sich ziehen. Es gab jetzt in der letzten Woche schon mal eine erste Vorbesprechung mit HSV und Polizei und allen anderen Netzwerkpartnern, die da in so einem Spiel herum involviert sind. Und da war jetzt polizeiseitig, klang es so, also gab es den Vorschlag, dass die St. Pauli-Fans über Othmarschen anreisen sollten, oder den Wunsch. Und es klang auch durch, dass quasi eine Anreise über Eidelstedt jetzt nicht so wirklich einfach umzusetzen sei. Und ich glaube, da ja, gibt es jetzt quasi, bleibt es abzuwarten, was der Gegenvorschlag sein wird oder ob das so funktioniert. Ich glaube, da werden wir die nächsten Tage und Wochen noch mal gucken müssen, wie da die Reaktionen sind und wie man sich einigen kann und wie das funktioniert.
Stay tuned. Die Lager Millantor wird das verfolgen, kann ich euch versichern.
Ein Cliffhanger nach dem anderen.
Geil, ne? Der Lager. Das ist Clickbaiting, verbal, fantastisch. Jawohl, das war's größtenteils an Fragen. Und jetzt kommt die eine Frage von pplätzer89. Damit beginnen wir jetzt die Sendung quasi neu und nehmt euch die nächsten 4 Stunden nichts vor. Wie findet ihr die Entwicklung der letzten Jahre im Zeitrahmen, seit Oke Göttlich Präsident ist? Sportlich, drumherum, offizielle Entscheidungen rund ums Präsidium etc. Wer beginnt?
Ja.
Vielleicht machen wir vorher noch eine Raucherpause, oder? Wir fangen wahrscheinlich mittendrin einfach an, hier zu sagen, ey, komm, wir rauchen jetzt hier, ist egal, wir müssen jetzt sowieso. Ja, schon okay. Oder wir wollen noch einer zum Späti Bier holen. Also die Frage an sich, die hat so viele Ebenen, allein wenn man das unterteilen, also selbst wenn man es nur im Sportlichen oder nur im Wirtschaftlichen oder nur im aus Fansicht betrachten würde, sind da, ich meine, der ist, ich habe mir das extra nochmal rausgesucht, November 2014, also jetzt seit 5,5 Jahren fast, oder sagen wir mal seit 5 Jahren Präsident. In der Zeit ist so viel passiert, dass, ich meine, Dezember 2014 ist Ewald Lien Trainer geworden, überhaupt erst.
Quasi als erste Amtshandlung so gefühlt des neuen Präsidenten.
Genau, die haben ja als erste Amtshandlung haben die ja so eine Art Consulting gemacht. Ich glaube, Andrew Meredith wurde in dem Zuge auch geholt, also der ehemalige Videoanalyst, der jetzt bei Man United ist. Genau. Da wurde auf jeden Fall, so viel können wir schon mal sagen, egal wie das jetzt weitergeht, da wurde auf jeden Fall schon mal eine richtige Entscheidung getroffen. Ewald Lien als Trainer zu holen.
Und das hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als das veröffentlicht wurde, keiner gedacht. Also ich habe damals gesagt, oh Gott, sind die jetzt völlig bescheuert.
Ja, ja. Sehe ich auch so. Man muss auch dazu sagen, dass unter Ewald Lien auch nicht der beste Fußball gespielt wurde, aber auf jeden Fall der lange Zeit sehr erfolgreicher Fußball.
Der richtige Fußball zu dem Zeitpunkt.
Genau. Besser hätte man es nicht ausdrücken können. Genau, aber in der Zeit gab es ja nicht nur, also ich habe das vorhin mal nachgezählt, das war ja, also als Oke übernommen hat, das Präsidium, oder als Präsident gewählt wurde, da war ja Thomas Mekle tatsächlich noch Trainer zu der Zeit. Und Rashid Assouzi war Sportdirektor, heute bei Fürth, relativ erfolgreich. Dann im Dezember Lien rein, Mekle raus, Assouzi raus, Mekle rein dann damals, ja. Dann war ja tatsächlich mit Lien eine ganze Zeit Ruhe im Karton. Auch wenn es dann die übernächste Saison, dann wurde ja nach einem halben Jahr, kam ja Olaf Janssen dazu. Der dann ja, wie man das in der Biografie von Ewald Lien ja auch nachlesen kann, der ja dann wohl in etwas hinter dem Rücken von Ewald Lien dann nach dem erfolgreichen halben Jahr dann doch selber einen Cheftrainerposten haben wollte, alleine. Also Juli 2017, Janssen rein, Lien raus sozusagen. Das hat 5 Monate gehalten, dann kam Kauczynski rein und Janssen raus. Und in der Zwischenzeit kam auch hat Andreas Rettig, der das dann von Mekle übernommen hat, nachdem der raus ist. Der ja im, wann kam er rein? September 2015. Dann kam Uwe Stöver im September 2017 dazu. Oder hat dann den Sportdirektoren übernommen. Und dann 2 Monate später erstmal Kauczynski rein und Janssen wieder rausgenommen. Nur um dann im April 2019 zusammen mit Kauczynski zu gehen. Und dann kam jetzt die neue Konstellation mit Jus, Lukai und Andreas Bornemann. Zwischendurch war Rettig nochmal Sportdirektor wieder. Nur um einmal kurz den chronologischen Abriss zu geben, was für eine Zeitperiode wir jetzt hier besprechen wollen würden, wenn wir das Thema so vollumfänglich angehen. Sebastian.
Aber sportlich zusammengefasst könnte man noch ungefähr das sagen, was Oke, meine ich, auch auf der Mitgliederversammlung sinngemäß so gesagt hat. Unsere Ziele haben wir nicht wirklich erreicht und besser geworden ist in dem Zeitraum eigentlich auch nichts. Also mal ab von punktuell man das Geschehen auf dem Platz anders bewerten könnte oder so, aber also der Fußball, den wir jetzt spielen, finde ich persönlich ansehnlicher als das, was unter allen vorher genannten Trainern passiert ist. Aber wenn man sich die Ergebnisse anguckt, stagniert es halt seit relativ langer Zeit, relativ stabil irgendwo. Mittelfeld, zweite Liga mit Tendenz Richtung Abstiegskampf alle 2 Jahre.
Ja, es ist halt echt schwierig. Ich finde auch immer schwierig, die Arbeit von so sportlich handelnden Personen zu bewerten. Ich glaube halt, wenn man Rashid Assouzi irgendwie, wenn man das bewerten möchte, dann muss man dazu sagen, dass er sich eigentlich nur, ich mache das hier in Anführungsstrichen, nur mit Roland Frabetsch irgendwie verhoben hat. Und sonst in seine Zeit ja so Transfers wie Marc Tschatkowski und Marcel Halzenberg gefallen sind auch. Also auch, und auch einige Spieler, die heute noch im Kader sind und auch lange Zeit wichtige Spieler bei St. Pauli gewesen sind. Das heißt, da müsste man schon, damals hat man gedacht, so Assouzi, der muss weg oder so. Also vielleicht einige, aber so, also so mit ein paar Jahren Abstand muss man schon sagen, oh, das waren schon ganz gute Entscheidungen, die hier getroffen wurden. Ob wir das jetzt über Uwe Stöver in 3 Jahren denken, da bin ich mir nicht so sicher. Jetzt momentan bin ich eher auf der Ebene, dass ich sage, oh, ist vielleicht ganz okay, dass der nicht mehr Sportdirektor hier ist. Aber es ist halt relativ schwierig, das zu bewerten. Ne? Also das, und vor allem das dann im, also so kurzfristig zu bewerten oder zu sagen, jetzt, so wie die Zusammenstellung jetzt ist, ist es total super, weil natürlich, wenn man die Arbeit von Bornemann bewerten möchte, dann muss man natürlich mit reinnehmen, dass der einen völlig aufgeblähten Kader übernommen hat schon von Stöver. Und das allein, das Moderieren von so einem großen Kader und dann aber noch eigene Ideen reinzubringen, beziehungsweise den qualitativ so zu verbessern, dass man, ja, momentan muss man ja sagen, die Klasse damit halten kann, das ist schon relativ schwierig, glaube ich. Dementsprechend braucht man eigentlich immer noch so 2-3 Jahre. Der Sven Mislintat, der Sportdirektor von Stuttgart, der hat das mal ganz schön gesagt, der hat mal gezeigt, wie lange Klopp bei Liverpool gebraucht hat, um so erfolgreich zu sein, wie er jetzt ist. Und bei Dortmund damals auch, der hat gesagt, also eigentlich braucht man so als Sportdirektor mit einem Trainer, um die Idee umzusetzen und den Kader so zusammenzustellen, wie man das haben möchte, braucht man 3 Jahre. Und die hatten eigentlich, also das hatte eigentlich, so viel Zeit hatte keiner, aber es hat auch in den seltensten Fällen jemand so viel Zeit.
Aber ist ja interessanterweise was Lohokai auch mal gesagt hat, dass er meint, dass du halt 2 Jahre ungefähr brauchst, um den Kader überhaupt dahin zu kriegen, dass du die Ideen von Trainer-Sportchef-Tandems dann auch wirklich wiederfindest und dass wirklich das gespielt werden kann, was sie sich vorstellen. Ist ja noch eine zusätzliche Herausforderung, wenn du irgendwie Bornemann neu dazu holst und gleichzeitig einen neuen Trainer installierst, der halt eine radikal andere Sichtweise auf das Spiel hat als die Trainer davor, aber quasi diesen aufgeblähten Kader schon mit sich rumtragen darf. Von daher.
Und das ist halt die Frage, ob du dir das im unteren Mittelfeld der zweiten Liga so erlauben kannst. Also ich finde das nachvollziehbar. Ich kann die Idee nachvollziehen und kann verstehen, welche Idee dahinter steckt. Allerdings bei der Gefahr, irgendwie da unten rein zu geraten und damit, nicht die Existenz des Vereins aufs Spiel zu stellen, aber ein Abstieg wäre, glaube ich, fatal. Und dieser Druck, der immer da ist, da ist dann halt schon die Frage, ob es das richtige Konzept ist. Wenn es aufgeht, ist wahrscheinlich ein tolles Konzept, aber wie groß ist die Chance, dass es wirklich aufgeht? Ist es nicht vielleicht eher bei einem Verein in unserer Situation die Aufgabe, aus dem vorhandenen Spielerpotenzial das Maximale rauszuholen, ohne den ganz großen Umbau vorauszudenken? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, mich nervt es tatsächlich, dass wir alle mindestens alle 2 Jahre in akuter Abstiegsgefahr irgendwie da rumschleudern. Und sehe das deswegen durchaus kritisch. Also ich weiß ich nicht, ob das. Also wenn es denn wirklich gut geht, dann freue ich mich richtig doll, aber im Moment habe ich schon wieder ein ganz schön schlechtes Gefühl.
Ja, also ist natürlich eklatant, wenn du jetzt Bayern München bist und sagst, wir müssen jetzt hier in der Post-Guardiola-Zeit müssen wir irgendwie was aufbauen oder den Umbruch nach Robben Ribéry müssen wir machen. Dann geht es darum, dass die sich wahrscheinlich sagen, okay, wir spielen mal nur Champions League und zwar nicht als amtierender Meister, vielleicht mal 1 Jahr und dann reißen wir das Ruder wieder rum. Aber klar, bei uns ist das natürlich, geht es dann darum, okay, wir spielen gegen den Abstieg. Dazu muss man natürlich aber auch sagen, andere Teams schaffen das auch. Schau nach Bielefeld, die entwickeln den Kader kontinuierlich seit Jahren, kommen natürlich aus der dritten Liga, haben im Grunde den Vorteil, dass sie da eine Struktur geschaffen haben, von der sie jetzt leben, dieses Grundgerüst, was wir ja auch hatten damals, als wir aus der Regionalliga hochgegangen sind, hatten wir auch das Grundgerüst auf das über, wie lange waren wir da? 3 Jahre zufällig, glaube ich, in der zweiten Liga, bis wir dann endlich so weit waren. Das heißt, klar, du musst irgendwie vorsichtig sein, passen sich an den Kader an mit ihren Spielideen. Schwierig ist natürlich, ich weiß nicht, wie radikal der Schritt ist, schwierig ist natürlich, wenn du dir einen Trainer holst und auch noch einen neuen Sportchef und beide sozusagen eine neue Idee haben. Besser ist natürlich, wenn du einen Sportchef hast, der eine Idee von Fußball hat, da auch schon den Kader rein investiert hat und dann sagt, okay, der Trainer passt auf die Idee am besten. Weil letztendlich ist es ja so, das hat der Kautschinski auch im Interview mal gesagt, dass er als Trainer ja im Grunde nur das Beste aus dem Kader rausholen muss und gar keine große Spielidee selber entwickeln kann in der kurzen Zeit, sondern eigentlich nur das Beste aus dem Vorhandenen rausholen muss. Und diese Spielidee, die kommen muss, das müsste dann sozusagen auf einer anderen Ebene passieren. Ob das dann ein Kaderplaner ist oder irgendwie ein Sportdirektor, das ist dann eine andere Frage. Aber ja, ist schwierig. Machen andere Vereine aber auch.
Und haben wir eigentlich einen Kaderplaner?
Nicht, dass ich wüsste. Aber ich glaube, das verzahnt halt immer, ne? Also ich Ich glaube, dieser Begriff Kaderplan, der wurde immer von Bayern München geschaffen, als die den Michael Reschke aus Leverkusen geholt haben. Da hieß er dann Kaderplaner, aber ich glaube, das geht halt häufig auch mit der Position Chef-Scout einher und so. Also wichtiger ist, dass man sich als Verein, glaube ich, so ein Grundgerüst schafft, ne? So eine Idee von Fußball, wie man auf Schalke immer gesagt hat, so wir spielen mit einem 4-3-3 oder wir spielen mit drei Stürmern, ist, glaube ich, diese Schalke-Idee. Die gibt es ja auch im NLZ bei St. Pauli, gibt es ja auch so eine gemeinsame, so ein Phasenmodell ist das ja, was sie dir zusammenzünden und was ist das dritte? Oh Mann. Naja, egal, auf jeden Fall musst du die Ideen, die musst du sozusagen im Verein implementieren und gar nicht so an den handelnden Personen festmachen. Und dann müsstest du eigentlich auch die Personen so aussuchen, dass die eben auf die Idee passen oder das halt so verinnerlichen und nicht gar nicht so sehr ihre eigenen fancy Ideen mitbringen. Was natürlich auch immer noch gut ist, aber im Grunde nur so das Topping sein sollte von dem, was der für eine grundlegende Philosophie hat. Aber wahrscheinlich, das Problem ist ja, dass es alles so schnelllebig ist, dass du eine Idee hast und sagst hier, wir haben jetzt die tolle Idee, wir setzen voll auf Umschaltfußball und in 2 Jahren bist du damit einfach nicht mehr angesagt. Das heißt, du musst das auch total variabel gestalten. Und das ist natürlich in der zweiten Liga viel schlimmer als in der ersten Liga, weil da hast du halt das Problem, wenn du Vierter wirst in der zweiten Liga, dann geht dir die Hälfte der Spieler weg in die erste Liga. Wenn du Vierter wärst in der ersten Liga, dann spielst du Champions League, dann geht dir keiner weg oder nur wenige gehen weg. Und in der zweiten Liga hast du halt das Problem, wenn du mal einen Kader hast, der irgendwie ansatzweise gut ist, dann bist du halt auch nur so eine Durchlaufstation. Kannst ja auch gar nicht so langfristig planen. Also kriegst ja auch selten Verträge über 2 Jahre, 3 Jahre hinaus und kannst so langfristig planen, weil du genau weißt, wenn ein Spieler mal ein halbes Jahr, siehe Mats Möller-Dahli, wenn die ein halbes Jahr mal richtig zünden, dann sind die halt weg. Dann, das ist das harte Los eines Zweitligisten, glaube ich.
Christian Conte macht 2 gute Spiele und schon ist er gefühlt bei Dortmund. Ja, ich glaube, das ist das, was man sportlich einfach festhalten muss. Da ist Stagnation im besten Fall vorhanden. Vielleicht geht der Trend sogar eher ein bisschen weiter runter. Wenn man so ein bisschen abseits des Sportlichen guckt, hat es zumindest aus meiner Sicht einen deutlich positiveren Touch. Wir haben Marketingrechte zurückgeholt, wir haben Merchandise-Rechte zurückgeholt, wieder in den Verein. Wir sind aus meiner Wahrnehmung unfassbar stabil aufgestellt, was Finanzen anbelangt. Also die Zeiten, wo hier jedes Saisonende irgendwie um die Lizenz gebankt wurde, da können sich nur noch die Älteren dran erinnern. Das sind sicherlich alles Dinge, die man als Erfolg verbuchen kann, die teilweise auch sicherlich in dem Präsidium vorher schon auch stattfanden, aber finde ich jetzt sich auch in den letzten Jahren mit dem aktuellen Präsidium und Aufsichtsrat auch definitiv so konstant weiterentwickelt haben. Aber das alles wird halt von dem Sportlichen natürlich in einem Fußballverein dann auch so ein bisschen überschattet. Ich finde trotzdem auch noch so ein paar andere Dinge ganz wichtig, die drumherum angegangen wurden. Leider nicht immer richtig mit Erfolg. Also wir haben nach wie vor das Problem der Sporthallen. Das ist aber sicherlich nichts, was man dem Präsidium anlasten kann. Einfach nur mal als Bestandsaufnahme, dass es halt auch unfassbar viele Themen drumherum gibt. Gleiches ist eine Spielstätte für, ich sage jetzt mal, die anderen Teams im Sinne von Frauenregionalliga, im Sinne von U23, A- und B-Jugend-Bundesliga, wo immer noch nicht so eine Heimat in Anführungsstrichen gefunden wurde. All das sind sicherlich Themen, die man dann auch noch beackert und wo vielleicht man sich auch aufgrund der Vielzahl an Themen, die dieser Verein einfach bietet, dann auch schnell mal verzettelt. Ich bin guter Dinge, dass sich das auch in den nächsten Jahren noch mal mehr auszahlen wird, was da jetzt an Grundsteinen, auch in Arbeitsweisen etc. gelegt wurde. Aber all das wird man sicherlich in 5 bis 10 Jahren noch mal besser bewerten können. Ich war aber auch überrascht, als ich heute danach geguckt habe, dass es halt doch schon November 2014 jetzt über 5 Jahre sind. Also gefühlt hätte ich jetzt gesagt 3 Jahre oder 3,5 oder so. Also ist dann doch schon recht lange Zeit. Andererseits, der war ja auch schon 2-mal hier. Und das auch schon wieder länger her. Also von daher.
Daran muss ich gerade denken, dass Oke das erste Mal hier war, da war der noch nicht mal Präsident. Wir machen das auch schon eine ganze Weile.
Ernsthaft? Der war nicht Präsident?
Ich meine, der ist quasi im Kontext der MV, auf der er dann gewählt wurde.
Der Melanton hat ihn sozusagen.
Nein. Nee. Journalistisch begleitet.
An die Spitze geputscht.
Nee, ich habe, als er sich beworben hat als Präsident, da habe ich ihn für den Übersteiger noch interviewt. Und das war definitiv, da war der noch lange nicht hier zu Gast.
Oder hatten wir Sandra da vorher? Aber jedenfalls, wir sind schon relativ lange dabei. Das fand ich mal wieder irritierend.
Das stimmt, wir machen das jetzt auch schon seit 2013.
Und seitdem stagnieren wir auch.
Ja, wir haben noch nie eine Erstliga-Sendung gemacht. Das ist auch ganz schön schwach von uns. So kommt man nicht nach New York.
Ich glaube aber, lang- und mittelfristig ist es eine super Sache, dass Oke sich da ja auch im DFL-Präsidium jetzt mittlerweile engagiert. Das kann für uns als Verein und für den Fußball an sich, glaube ich, nur positiv sein. Das darf man auch nicht vergessen. Da steckt ja relativ viel Energie in letzter Zeit rein. Ich glaube schon, dass das ein wichtiger Schritt ist, um den kleineren und mittleren Vereinen da irgendwie eine Stimme zu geben und vielleicht diesen ganzen Fußballzirkus nochmal in einer vernünftigen Richtung zu halten oder wieder in eine vernünftige Richtung zu positionieren. Halte ich für eine sehr gute Idee.
Ja, sehe ich prinzipiell.
Ich finde vor allem die Argumentation dahinter, dass man nicht dauerhaft in der Opposition sein kann, sondern dann auch mal den Worten, Taten folgen lassen muss, die finde ich total richtig. Hoffe da auch, dass da viele andere Vereine auch mitgehen sozusagen, also die ja für die bei der 50+1 Diskussion, die ja auch lange geführt wurde, für die ja Andreas Rettich auch sozusagen im Rampenlicht stand lange, da waren glaube ich viele andere Vereine in Fußball-Deutschland ziemlich dankbar, dass sich da jemand gerade gemacht hat für.
Und ich glaube, da kann man als FC St. Pauli tatsächlich gut vorangehen. Man muss halt tatsächlich, es muss halt irgendwie klappen zu vermitteln, von wegen, das ist hier nicht ein FC St. Pauli-Ding, weil wir sowieso die Freaks der Liga sind, sondern den anderen Vereinen auch ihr eigenes Interesse, ureigenes Interesse aufzuzeigen, weil die meisten Vereine sind ja eigentlich irgendwo im Mittelklasse-Segment angesiedelt und dürften ähnliche Interessen haben wie wir. Also da gibt es wirklich so viele Gemeinsamkeiten. Und es wäre für aus Sicht der überwiegenden, der Mehrzahl der Vereine ja mit Sicherheit wünschenswert, den Wettbewerb offen und fair zu gestalten und offener und fairer, als es jetzt die Richtung ist, in die sich alles entwickelt. Und da habe ich schon irgendwie Hoffnung, dass er den Mut hat und dass die anderen den Mut haben, da tatsächlich hinterher zu gehen, irgendwie in diese Richtung gemeinsam. Weil im Prinzip ist es halt, wie gesagt, wie viele Vereine sind das, die am ganz großen Rad drehen? Das ist auf jeden Fall in der Summe der DFL-Vereine der deutlich kleinere Teil. Und das kann klappen, hoffe ich.
Man müsste sich halt mal einig sein. Und das ist man komischerweise halt in der Frage leider dann doch oftmals nicht. Ich habe mal nachgeguckt, November 2015 und November 2017 war er da. Also ein Jahr nach und 3 Jahre nach Amtsübernahme quasi. Vom Rhythmus her wäre also im letzten November wieder dran gewesen. Keine Ahnung, was wir da verpasst haben. Schauen wir mal. Haben wir die Frage einigermaßen umfassend beantwortet, sofern man das in dieser Zeit machen kann? Wahrscheinlich nicht, aber...
Ich finde es einfach mal so krass, es ist sehr spät, wir sind alle sehr müde, aber wenn ich so an meine...
Ach Quatsch, wir reden jetzt alles noch
mal. Was du vorhin meintest, stell mal vor, wir müssten Conny Littmann einladen, Zeit zurückdenke, ist es irgendwie alles gar nicht so schlimm.
Das stimmt.
Ja, das ist ja allgemein immer so eine Diskussion, wenn man sich, ich habe mich letztens mit einem Fortuna Düsseldorf-Fan unterhalten und der...
Wo das?
Es gibt Abgründe, die möchte ich euch nicht mitnehmen.
Hier sind vorhin Hannover 96 Geschichten aufgetaucht. Das war noch viel.
Ja, nein, klar. Also der Vergleich, der Blick zu anderen Vereinen, der tut aus unserer Sicht oftmals...
Aber das muss gut, ja auch nicht der Maßstab sein.
Das darf nie der Maßstab sein, aber trotzdem tut das ab und zu mal ganz gut. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, irgendwie an so einem Conny Littmann konnte man sich geiler reiben und jetzt ist es alles gar nicht unbedingt viel einfacher geworden. Trotzdem muss man konstatieren, der Verein hat sich schon in eine deutlich professionelle Richtung entwickelt. Und jetzt kommt noch was obendrauf. Das hat Justus mal, als wir gerade am Rummeckern oder als über Oke rumgemeckert wurde, hatte Justus seinerzeit mal gesagt, ja, aber Mensch, der kam hier neulich mit dem Fahrrad an und nächste Woche fährt er im U18-Bus nach Paderborn mit. Und ich glaube tatsächlich, der macht das nicht aus Marketinggründen, sondern der ist dann tatsächlich, ist es dann doch, glaube ich, geiler, irgendwie mit Oke zu arbeiten oder mit jemandem wie Oke zu arbeiten, als mit so einem Sonnenkönig-Präsidenten oder Leuten, die halt tatsächlich nur hinter der ganz großen
wirtschaftlichen Trommel da hinterher laufen. Auch wenn es hier immer einfach ist, aber...
Ja, also das ist schon was Besonderes.
Ja, oder auch eine Aufsichtsratsvorsitzende zu haben,
ja,
die aus der Fanszene kommt und unfassbar viel tut. Also
was. Wer weiß, was nochmal aus der wird.
Also ich finde das immer noch, wenn ich mir heute überlege, wie das früher war, dann muss ich mich manchmal echt wundern, wie das sich alles entwickelt hat. Also über die Jahre geht das dann ja auch so schnell und denke ich mir, Wahnsinn, krass.
Ja, nur das Sportliche hat,
ja, das Sportliche
hat ein bisschen den,
aber ist ja auch schwierig,
den Anschluss verloren. Ja, wer soll denn mit der St. Pauli-Fanszene mithalten, ist doch völlig klar.
Aber wir waren sportlich nie wieder so erfolgreich wie unter Heinz Weisener, ne?
Ja, oh, damals mal seine Privatschatulle auf.
Damals nach dem Krieg waren wir doch auch mal im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft. Gut, ich habe noch einen Kommentar von Twitter, nämlich von Julia, die geschrieben hat auf die Frage, was ihr denn für Fragen habt. Egal, Hauptsache ihr redet wieder. Ich denke, das haben wir ganz gut getan heute Abend. Wir haben noch 4 Sendungen in dieser Rückrunde und die werden wir dann auch wieder mit Gästen füllen. Nochmal der Appell, gebt uns Rückmeldungen, sagt uns, was wir eventuell auch besser machen können. Und jetzt werden wir uns hier den restlichen Bieren und dem restlichen Apfelkuchen widmen und wünschen euch allen noch einen schönen Abend. Bis denn.
Ciao.
Tschüss. Ciao.